Hast du es gehört?
Ich hab's gehört.
Das letzte Getränk, das in 2024 geöffnet wird für eine Aufnahme. Es ist vollkommen räudig, eine Dose fertig gemixter Whisky-Cola aus dem Discounter auch noch. Aber es wird seinen Zweck erfüllen.
Wie elegant du noch das für eine Aufnahme oder was du gesagt hast, nachgeschossen hast. Denn ich hätte dir kein Wort geglaubt, so kurz vor Silvester, dass du heute dieses Jahr nichts mehr trinken würdest. Aber apropos Discounter.
Du kannst mir ruhig glauben, dass ich nichts mehr trinken werde, weil ich Silvester wieder arbeite. Also es ist ja eine liebgewonnene Tradition in den letzten Jahren, dass ich Silvester immer im Wohnhaus verbringe, in dem ich auch arbeite. Das ist auch dieses Jahr so. Also werde ich da wahrscheinlich, ja, ein Gläschen Sekt wird es geben und vielleicht auch ein Bierchen, aber es wird sehr, sehr im Rahmen bleiben. Discounter wollte ich mit dir tatsächlich auch drüber sprechen. Staffel 4 aktuell am Start, seit 2 Tagen, glaube ich. Die zweite Hälfte von Staffel 4, und ich muss sagen, Staffel 4 ist nochmal richtig gut geworden. Irgendwie so bei, so zwischen Staffel 2 und 3, da dachte ich für mich persönlich so ein bisschen, der Ofen ist aus, muss ich sagen. Da hat sich das so ein bisschen, also es war sehr repetitiv, zwar auf hohem Niveau lustig, aber irgendwie war für mich so ein bisschen der Ofen aus. Aber Staffel 4 hat mich nochmal richtig abgeholt.
Ja, ich bin nach wie vor entsetzt, dass es eine vierte Staffel gibt und das ohne uns. Also von daher ist das schon so ein Wunderpunkt, immer wieder dann, wenn ich diese Werbung sehe. Ja, alle treuen Hörer leiden jetzt hoffentlich mit mir ein bisschen. Fabian hat das ja so ignorant wegmoderiert. Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube dir, dass die Staffel cool ist, aber nach wie vor, okay, vielleicht gibt es ja eine Staffel 5, vielleicht sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen größer geworden, vielleicht gibt es neue Zuhörerinnen oder Zuhörer unter euch, die eine Connection haben. Nur nochmal zur Info, Fabian möchte unbedingt seit vielen, vielen Monaten und Jahren eine Gastrolle bei Discounter machen. Ich würde ihn freundschaftlich, wie ich bin, dabei unterstützen, so wie ich ihn auch bei diesem Podcast-Weg das Händchen halte. Hätte ich es auch bei der Discounter-Gastrolle gemacht.
Naja, wir sind immer noch nicht genug gewachsen, um da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also in der neuen Staffel, da haben Leute Gastauftritte wie Jan Böhmermann und Olli Schulz beispielsweise. In der Liga spielen wir niemals mit. Also
verdammt, ich glaube, das war so ganz am Anfang. Hätten wir es vielleicht packen können. Da war die Serie noch nicht groß genug und wir noch nicht. Scheiße.
Das kann jetzt nur über penetrante Zuschriften der Community kommen. Alles andere ist vollkommen unrealistisch.
Also wenn es eine Community auf dieser Welt schaffen sollte, die Discounter-Produzenten davon zu überzeugen, dass wir dringend eine Gastfolge brauchen, dann ja wohl unsere.
Davon gehe ich auch aus. Beste Community der Welt. Im letzten Jahr oder in diesem Jahr, bald vergangenen Jahr, ordentlich gewachsen und hoffentlich in 2025 nochmal einen drauflegend. Ihr seid wirklich die Geilsten. Und es war schön, dass wir in 2024 auch einige von euch treffen durften auf unseren ersten Live-Abenden als Podcast. Ich habe in der Folge mit Flo letztes Mal, als Flo Daniel vertreten hat, angeteasert, dass auch für nächstes Jahr schon der ein oder andere Live-Auftritt geplant ist. Da wird das dann also weitergehen, da werden wir auch in Gespräche kommen können. Ich freue mich sehr, vor allem über das Open-Air-Kino in Siegen. Das ist so eine Institution in unserer Heimatstadt in geiler Kulisse, wo eben in der Regel gute Filme laufen und diesmal eben guter True Crime erzählt wird auch. Aber ich habe eben vor lauter Euphorie mit meinem schlechten Whisky ganz vergessen, den üblichen Einleitungssatz zu starten. Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Heute endlich wieder mit Daniel, wieder aufgetaucht aus dem Umzugs-Berufsstress. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, zum Jahresende 2024 nochmal gemeinsam einen rauszuhauen. Das freut mich extrem.
Ja, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank an den hervorragenden Flo, der mich so spontan vertreten hat. Ich habe die Folge, glaube ich, so zur Hälfte gehört bisher und fand die auch ziemlich geil. Also auch hier wieder eine sehr schöne Gesprächsatmosphäre, die ihr beide da entwickelt habt. Und auch der Fall, das finde ich sehr spannend. Also von daher schon ein bisschen schade, dass ich da nicht mitspekulieren konnte. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch dankbar drum, dass wir so auf diesem Weg sozusagen an unserer gewohnten Frequenz festhalten konnten. Und ja, so ist es. Ich bin so ein bisschen wieder ans Tageslicht, habe mich so ans Tageslicht gebuddelt. Bin aber jetzt massiv umzingelt von Kartons aktuell. Habe mir so ein Mini-Büro hier improvisiert eingerichtet sozusagen, von dem aus ich jetzt hier recorden kann. Und daher habt ihr jetzt vielleicht auch noch so eine recht schlechte oder schlechtere Soundqualität. als ihr es vielleicht gewohnt seid von uns. Es liegt einfach daran, dass ich mein T-Bone-Mikrofon noch nicht ausgepackt habe und wieder mein altes USB-Mikrofon spreche. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
Ja, das wird zu verzeihen sein. Hauptsache, wir liefern. Ja, das Lob für Flo ist vollkommen gerechtfertigt. Man muss auch einfach sagen, der ist ein absolut hervorragender Gesprächspartner. Das ist ja auch selten, dass man in unserem Alter dann nochmal jemanden trifft, wo man irgendwie so das Gefühl hat, man liegt so komplett auf einer Wellenlänge und das funktioniert so, weil je älter man wird, desto wunderlicher wird man ja auch in vielerlei Hinsicht. Aber Flo ist definitiv nochmal so eine Person gewesen und das hat ja schon bei unserer Radiofolge wunderbar funktioniert und so war mir klar, dass das auch diese Vertretungsfolge über wunderbar funktionieren würde und ja, der hat das hervorragend gemacht. Radio Siegen, wie gesagt, hat uns eigentlich nur nette Menschen bisher irgendwie beschert. Ich wollte, bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, mit dem wir ja schon so ein bisschen angefangen haben in einer früheren Folge, also ich habe da schon mal angefangen von zu erzählen, wollte ich kurz noch so deinen Rückblick auf 2024 einholen. Wie bist du so aus Podcast-Sicht zufrieden mit dem Jahr? Wie ist es für dich gelaufen? Wie hast du das erlebt? Ich habe ja Flo erzählt, ich bin manchmal so ein bisschen baff von den Entwicklungen und fand es total schön, irgendwie live auftreten zu dürfen, so viele Leute treffen zu dürfen. Und es ist so gefühlt so unheimlich viel passiert 2024, eben auch dieses Radio-Ding, was ja jetzt mittlerweile so relativ selbstverständlich nebenbei läuft. Wie ist das für dich?
Ja, das ist krass, ne? Also wir haben es ja beim letzten Mal, als ich dabei war, eigentlich auch schon ganz gut beschrieben. Von daher kann ich fast auch nur das wiederholen, was ich schon gesagt habe. Es ist unvorstellbar und auf jeden Fall für uns nach wie vor unerklärlich, wieso das hier so gut läuft. Weil wir unterm Strich uns einfach nur unterhalten und so unser Ding machen und scheinbar mögt ihr das da draußen, das ist sehr cool und das freut uns tierisch. Ja, dieses Jahr war natürlich insgesamt extrem. So, wenn ich so aus meiner persönlichen Perspektive bespreche, in jeglicher Hinsicht war das ein extremes Jahr mit vielen Entwicklungen, die stattgefunden haben. Und jetzt bezugnehmend auf den Podcast, muss ich sagen, ist es so, dass ich sagen muss, also beginnt mit diesem ersten Mal beim Radio antanzen und in der Kabine sein, eine Folge aufnehmen, total euphorisiert, dann irgendwie loszustürmen und in der Dunkelheit Fotos zu schießen, die wir dann jetzt irgendwie für sämtliche Pressedinger irgendwie verwenden, sozusagen, also noch aus dieser Euphorie, also ihr müsst wissen, dieses Bild, das wir dort immer verwenden, wenn ihr irgendwas von uns irgendwo draußen seht, wo wir irgendwie Rücken an Rücken stehen, das entstammt einer Fotoserie, die wir eben an diesem ersten Radiotag aufgenommen haben, das wisst ihr nicht bisher, das haben wir bisher noch nicht gesagt, glaube ich jedenfalls, und danach kam der erste Live-Auftritt, man hat sich das erstmal im Radio gehört, wirklich im Radio, also Fabian, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich dann irgendwann mal so ein normales Radio aufgebaut habe, eben nur für diesen ersten Tag. Das war total krass. Dann hat direkt danach der Chefredakteur auch vom Radio Siegen irgendwie uns eine Nachricht geschrieben und gefragt, wie es sich anfühlt. Und also richtig geil zu wissen, dass man irgendwie so in diese Family auch aufgenommen wurde. Und danach ging es dann auch los mit dem ersten Auftritt bei Krombacher und Heimhoftheater, Hamburg. Es ist so verrückt, wie weit wir irgendwie rumgekommen sind bisher. Und sicherlich hätten wir auch noch mehrere Möglichkeiten gehabt. Wir konnten gar nicht alles annehmen, was wir hätten machen wollen, aus zeitlichen Gründen. Und mittlerweile ist es für uns relativ normal aufzutreten oder zu wissen, wir laufen einmal im Monat im Radio oder wir haben doch eine hohe Zahl treuer Hörer tagtäglich, muss man wirklich so sagen. Und bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Bedeutung des eigenen Wortes natürlich auch zunimmt. Also dessen ist man sich natürlich auch bewusst, dass damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht, neben all dieser Euphorie und Freude, die man dann irgendwie so entwickelt. Und auch neben der Leidenschaft und dem Spaßfaktor, den wir irgendwie am Podcast haben, wissen wir natürlich auch, dass unsere Worte ein gewisses Gewicht haben. Und wir vielen Menschen auch irgendwie helfen. Gleichzeitig müssen wir sehr feinfühlig mit unserer Wortwahl umgehen, weil wir auch niemanden irgendwie auf den Schlips treten wollen. Dennoch bewahren wir uns unsere Originalität und unsere Echtheit, unser, unsere Meinung und so weiter, unsere Perspektive aufs Leben, die wir auch nicht verfälschen wollen. Also wir sagen, was wir doof finden oder was wir gut finden. Und Ähnliches gilt auch fürs Abschweifen. Wir haben häufig, sehr, 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 sehr oft kriegen wir von euch das Feedback, dass das Abschweifen richtig cool ist. Die meisten Leute lieben es. Gleichzeitig gibt es viele Leute oder immer wieder Leute, die auch sagen, ich finde das total doof, ist gar nicht meins, labert nicht so viel und dauert ja Ewigkeiten, dass ihr mal zum Fall kommt und so weiter und so fort. All das sind sozusagen so Entwicklungen, die wir vor einem Jahr gar nicht hätten erahnen können. Und von daher ist es eine extrem spannende Reise für uns. Und jetzt laber ich schon wieder so viel und schweife ab und ja, philosophiere so ein bisschen vor mich hin. Fabian, was hast du denn?
Ich kann diese Sicht verstehen, dass Leute irritiert sind, die uns hören und die dann sagen, ey, ihr labert viel zu viel, bevor ihr zum Punkt kommt. Das hat sich ja auch bei uns so ergeben. Das ist ja keine Sache, die so geplant war. Und wenn ich irgendwie auf uns stoßen würde und ich hätte einfach nur Bock, True Crime zu hören, ich würde mich auf den Fall freuen, wäre ich wahrscheinlich auch irritiert, wenn ich das Konzept nicht kennen würde oder wenn ich uns nicht kennen würde.
Hm. Klar.
Aber Gott sei Dank ist es ja so, dass es unglaublich viele Podcasts gibt, die einfach sehr, sehr faktengebunden sind, wo es einfach stringent nur um den Fall geht und wo links und rechts nichts vorkommt. Und wenn man eben darauf steht, dann gibt es eine unglaublich große Auswahl, wo man dann einfach Befriedigung findet und wo man das dann hören kann. Aber ja, ich, wie gesagt, das ist eine Kritik, die kommt Gott sei Dank relativ selten. Ich kann sie vollkommen nachvollziehen. Ich finde es aber umso schöner, wenn Leute auch bei uns bleiben und sagen, ey, das Abschweifen gehört dazu, das finden wir gut. Das freut mich, weil das irgendwie heißt, dass Menschen uns und unsere Meinung über das True Crime hinaus zu schätzen wissen. Das ist total schön. Ich muss manchmal so ein bisschen ankämpfen. Ich habe so seit der Depression so eine innere Stimme in mir. Ich nenne sie Willibald.
Das ist geil. Das ist eigentlich nur, damit du es weißt, ich finde, das ist immer so ein, der Willibald ist eigentlich so ein Spitzname für so einen Dackel oder so. Also manche Leute und Hundebesitzer geben ihren Hunden immer so lustige Namen wie Gustav und Willibald passt irgendwie komplett da rein.
Ja, Willibald ist einfach so ein kleiner Hurensohn, der nie zufrieden ist und der immer in mir sitzt und mir Zweifel einredet. Und der mir dann jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt hat, ey, ihr macht das jetzt 3 Jahre und ihr habt gar nichts erreicht. Ihr seid so lächerlich, ihr habt einen Scheiß erreicht. Und weißt du, ich bin dann in so einem...
Echt? Echt?
Ja, ja,
hast du so...
Hab ich manchmal, okay, ja, krass, hab ich manchmal. Und dann muss ich mich einfach hinsetzen und muss so objektiv betrachten und muss sagen, nein, Mann, halt's Maul, das stimmt nicht. Wir haben eine geile Community, wir haben das Radio, wir sind irgendwie Werbepartner von einem geilen Ding, von Holy. Wir haben diese technische Ausrüstung geschenkt bekommen, die uns besser gemacht hat. Wir sind live unterwegs, wir sind nächstes Jahr wieder noch mehr live, so halt die Fresse, Willibald, so, weißt du, so, also, aber es ist manchmal, das ist Überbleibsel aus dieser Zeit, dass ich diese Stimme in mir habe, die einfach sagt, dass alles, was ich mache, scheiße ist. Und den muss man einfach mal verstummen lassen, den kleinen Hurensohn. Und deswegen ist es gut, da einfach objektiv gegenhalten zu können.
Dann tut es mir natürlich erstmal leid, dass ich einen Joke über den Namen Willibald gemacht habe. Also mir war nämlich nicht bewusst, dass das noch irgendwie
nein, das ist gut.
So ein bisschen aktuell noch hier und da ist.
Es ist gut, der Sache einfach einen Namen geben zu können. Und Willibald ist so ein beschissener Name, dass es dann, das passt dann perfekt. Da kann man nur Witze drüber machen. Es ist nicht aktuell. Also ich glaube einfach, oder Leute, die jetzt zu Hause hören, ich weiß, viele Leute hören uns zu, die ihre psychischen Problemchen hatten, ihre Baustellen hatten, auch ihre Depressionen hatten, die werden dir alle bestätigen können, dass du niemals als die Person wieder rauskommst aus einer Depression, die du vorher warst. Hm. Und die werden dir alle bestätigen können, dass egal wie gestärkt du rauskommst und ob du rauskommst, ist immer so ein Kern gibt in dir, irgend so eine Stimme, die an dir nagt und die alles irgendwie schlecht redet.
Kann ich verstehen.
Und das ist, die ist mal lauter und mal leiser. Und so zum Jahreswechsel, wo man so retrospektiv wird, war die eben relativ laut die letzten Tage und hat mir irgendwie so, ja, versucht, so das Erreichte irgendwie schlecht zu reden. Weil das lag, glaube ich, daran, dass Flo in der zweiten Hälfte der letzten Folge irgendwie sehr, sehr positiv war und meinte, oh, ihr habt echt viel geschafft mit dem Podcast. Und ich glaube, ich wollte das einfach nicht so annehmen. Ich tue mich schwer damit, das so anzunehmen. Aber, ja.
Aber Digga, also ich weiß ja, dass du jetzt auch Rücksicht genommen hast auf meine private Situation in den letzten Tagen und aber du weißt hoffentlich trotzdem, dass du dich da jederzeit auch melden kannst, wenn da wie so ein scheiß Willibald um die Ecke
tust. Ja, das weiß ich. Also wenn es so schlimm gewesen wäre, hätte ich das natürlich auch getan. Was ich nur sagen wollte ist, gerade in Anbetracht dessen, dass eben Willibald auch noch da ist und dass der mir manchmal das Leben schwer macht, könnt ihr da draußen euch gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist, dass ihr so geil seid, wie ihr seid. Ne? Also, wie gesagt, ich spreche da manchmal drüber, aber ich kehre das nicht so groß raus, um da irgendeine Reaktion zu erzeugen. Aber das tut mir unglaublich gut, dass das, was wir tun, bei euch so ankommt. Und ja, wie gesagt, helft uns, einfach noch mehr draus zu machen. Helft mir, Willibald einfach verstummen zu lassen. Und tragt uns in den nächsten Jahren weiter so auf euren Schultern. Das ist einfach unglaublich geil. Und ja, kommt auch zu unseren Live-Abenden. Das ist das Allercoolste, wenn man euch ins Gesicht sehen kann, wenn man mit euch reden kann und einfach erfährt, was für Menschen uns so zuhören. Und ich habe es erwähnt, Open-Air-Kino in Siegen, August nächsten Jahres ist ein fester Gig. Das ist so im Schlosspark in unserer Heimatstadt. Das ist so eigentlich der schönste Spot in der Stadt. Und das ist so ein für mich persönlich ein Riesenerfolg, weil ich das Open-Air-Kino einfach immer schon geliebt habe.
Ja, ist total geil. Ich liebe das auch. Vor allem das Konzept, wie es aktuell war, also zumindest in diesem Sommer war. Ich weiß nicht, wie es in den Jahren davor war, weil ich gar nicht so oft da war. Nur mein letztes Mal zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass es so eine, ich will mal sagen, lockere, alternative, ungezwungene Atmosphäre war. Also vor ein paar Jahren, als ich da war, da waren das wirklich noch so stuhlrein, alles war irgendwie so fest, ähnlich wie im Kino, nur draußen. Und jetzt war es irgendwie easy mit so einer kleinen Hütte, wo man so seine Plastikstühle hat nehmen können. Man konnte sich entspannt da hinsetzen, sich irgendwie noch was Leckeres zu essen mitbringen und so und sich einfach ganz entspannt hinsetzen können. Und das fand ich halt irgendwie ganz cool. Also ich finde halt so dieses Ambiente, Schlosspark ist halt so schon cool, aber zusätzlich hat das halt so eine alternative, ungezwungene Note bekommen, die mir einfach persönlich sehr gut gefällt und auch einfach zusagt.
Ich weiß, dass wir einmal da zusammen waren. Da lief einer der Batman-Filme, ich weiß nicht welcher, also der Christopher Nolan-Batman-Filme. Und wir sind später zu Fuß nach Hause gelaufen in unsere Riesen-WG in Weidenau. Und ich wollte dir meine damalige Stammkneipe zeigen, zum Krönchen, eine Institution in Siegen. Krönchen ist das Wahrzeichen unserer Heimatstadt Siegen, ein auf einem Kirchturm angebrachtes goldenes Krönchen, das eben verdeutlichen soll, dass die göttliche Herrschaft auf der Erde auch mitgetragen wird durch die Adelige. Also es soll so diesen Dualismus zwischen Adel und Kirche irgendwie verdeutlichen.
Hört, hört.
Und da gibt es eine Kneipe, so eine alte Bergmannskneipe. Siegen ist ja so eine Bergarbeiterstadt und die heißt Zum Krönchen. Das ist so eine Institution gewesen, die war zwischendurch zu, hat jetzt wieder aufgemacht. Und ich weiß, dass wir nach diesem Open-Air-Kinoabend da rein wollten. Und ich wollte den Laden zeigen, wo ich immer einsaufen gehe. Und es war Samstagabend, es war irgendwie 9 Uhr. Und es war ein Gast da, der schlief auf der Theke. Der Wirt hatte nur noch ein Unterhemd an und meinte, Jungs, kommt morgen wieder, ich bin besoffen.
Ja, also wenn das die Kneipe ist, von der ich jetzt unlängst was gehört habe, dann scheint es doch jetzt nicht mehr so ein Esprit zu versprühen, sondern viel eher so ein bisschen modern zu sein, mit recht heller Einrichtung und sowas. Also möglicherweise ist das und hat so ein bisschen Rebranding erlebt.
Ja, das sind, glaube ich, zwei ganz junge Menschen, die das weiter betreiben. So Anfang 20 habe ich gelesen in der Siegener Zeitung und Hut ab vor denen, mit Anfang 20 sich mit einer Kneipe selbstständig zu machen in der Gastronomie. Auf diesem Wege alles, alles Gute. Falls ihr das irgendwie hören solltet, wünsche ich euch sehr, sehr viel Glück und Erfolg natürlich auch. Und ich finde es cool, dass solche Kneipen, solche alten Arbeiterkneipen, Institutionen, dass das irgendwie aufrechterhalten wird. Also wie gesagt, von Herzen alles Gute für die Betreiber dieses Ladens.
Auch wenn das Wort Arbeiterkneipen natürlich auch so ein bisschen tradiert ist, ne? Also es ist natürlich jetzt, sage ich mal, jedermanns Möglichkeit, dort einzukehren. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt dieses Image nach wie vor natürlich auch cool, wenn du das so aufgreifst. Es hat so ein bisschen was Traditionelles, ne? Aber ist natürlich heutzutage nicht mehr ganz so der Wahrheit entsprechend, sagen wir mal so, wenn man den Begriff benutzt.
Ja, aber das ist eine der ältesten Kneipen unserer Heimatstadt gewesen und eine halt, so ja, eine klassische Arbeiterkneipe, die eben, wie gesagt, nach und nach ausgestorben sind. Und keine Ahnung, es gab so viele gute Läden in Siegen, die Altstadtschenke, wo der Wirt vor einigen Jahren dann Selbstmord begangen hat, weil halt eben die Gastronomielandschaft sich so rapide geändert hat, ne, und so, dass man einfach froh ist, dass einfach eine gewisse Tradition noch weitergetragen wird und es nicht nur Systemgastronomie gibt an jeder Ecke, ja, die in jeder Stadt die gleiche ist, ne.
Hundertprozentig. Was das betrifft, hat unsere Heimatstadt auf jeden Fall, finde ich, einen riesen Wandel erlebt in den letzten 10 Jahren. Also es ist wirklich richtig cool, wie viele, ich sag mal, Indie-Läden da jetzt irgendwie aufgemacht haben und die so ihr eigenes Ding machen und damit auch teilweise sehr erfolgreich sind. Ich muss ja jetzt hier keine Werbung machen, aber die leckersten Pommes gibt es zum Beispiel auf dem Weg dort zur Oberstadt. Wie auch immer, während ich hier so mein leckeres Rheindler Edelpilz schlürfe, welches uns eine freundliche Zuhörerin hat zukommen lassen, so zu Beginn der Adventszeit, fiel mir gerade ein, Fabian, dass ich hier noch so eine richtig geile Message an Willibald dabei habe.
Erzähl.
Ich war heute ein Paket abholen, das uns eine Zuhörerin auch geschickt hat zur Weihnachtszeit. Und ich dachte mir, ich mache heute mal Premiere und öffne das gemeinsam mit dir hier mitten im Podcast.
Sehr, sehr geil. Das freut mich sehr. Ja, dann lass uns das tun und lass uns dann in den Fall abdriften, denn wir sind hier schon wieder relativ lange zugange. Du hörst es meiner Stimme vielleicht ein bisschen an, ihr da draußen vielleicht auch. Ich hatte die Tage auch so ein bisschen mit Krankheit zu kämpfen, mit einem gereizten Hals. Ich bin dieses Jahr uncharakteristisch oft krank geworden. Daniel kennt mich. Ich bin so ein Typ, der eigentlich immer nur so einmal im Jahr krank wird. Das ist immer so der klassische Übergang vom Herbst in den Winter. Da liege ich dann meistens so 2-3 Tage flach. Das ist Tradition. Dieses Jahr hat es mich wirklich so 4-5 Mal richtig erwischt. Das ist sehr uncharakteristisch. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich glaube, das hatte auch ein bisschen mit dem Stress zu tun, ne? Also so Ausbildung beenden, Übergang in das feste Arbeitsverhältnis, da erstmal so ein bisschen zurechtfinden, Podcast hier und da und dies und das. Aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr anders wird. Es nervt nämlich gefühlt jeder fünften Aufnahme sagen zu müssen, dass mein Hals irgendwie stressig ist.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich uncharakteristisch. Und am besagten Tag des Fotoshootings war das übrigens so, dass Fabian, wir waren mehr oder minder in der Eishöhle, haben dieses Foto fotografiert. Es war kalt. Ich habe Fabian noch gesagt, ein guter Freund, wie ich bin. Fabian, zieh eine Jacke an. Nein, muss ich nicht. Ich bin voll tiefenentspannt. Es ist auch gar nicht kalt.
War ich auch.
Ja. Und am nächsten Tag warst du einfach krank.
Aber ich habe so krass flach gelegen und ich glaube, das war, also, und unser Fotograf ja auch, deswegen glaube ich, dass das mehr war als nur die Kälte. Ich glaube, das war, weiß ich nicht. Ja,
es ist auf jeden Fall untypisch für dich. Also, ich denke halt auch, dass es viel am Stress liegt und keine Ahnung.
Aber ja, dann also, mach doch mal.
Toi, toi, toi. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das nächste Jahr besser wird, was das betrifft.
Ja, es wird schon. Also noch schlimmer kann es ja kaum werden. Dann mach mal das Paket auf. Lass mal sagen.
Okay, es wird jetzt bei mir ein bisschen laut. Warte, ich muss mich kurz abstöpseln. Ich höre dich jetzt nicht. Du kannst ja jetzt quasi das, was ich jetzt hier im Bild zeige, ich zeige das so, dass du es sehen kannst und du kannst es ja ein bisschen kommentieren. Ich glaube, in dir ist auf jeden Fall ein guter Fußballkommentator auch verloren gegangen. Von daher bist du auch gewiss ein guter Unboxing-Kommentator.
Du hast es aus der Packstation geholt.
Aus der Packstation, okay. Heute rausgeholt, lag da ein paar Tage.
Okay.
Und ja, sollte da jetzt eine Python drin sein, adios, war schön mit dir, Fabian.
Also erstes Live-Unboxing von einem Paket von einem von euch, das ist sehr, sehr cool. Ja. Es ist immer besonders schön, irgendwie was geschickt zu bekommen, weil wir haben da schon, weiß ich nicht, selbstgebackene Kekse, Bier aus irgendwelchen kleinen Ortschaften, wo ihr dann so lokale Brauereien uns vorgestellt habt. Das ist irgendwie schön zu sehen, was ihr euch dafür Gedanken macht. Und es ist jetzt wirklich eine total süße Situation, das quasi so in der Aufnahme zu unboxen. Ich werde mein Bestes tun, das zu kommentieren. Also Daniel, hoffentlich keine Python, hau mal rein.
Ja, also ich kann schon mal sagen, es ist für die Größe relativ leicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, nur so, also was meine Vorahnung betrifft, ich denke, dass so viel darf ich mir rausnehmen, das jetzt hier irgendwie zu verkünden, denke ich, könnte es ein Bademantel oder sowas sein. Oder ein Kissen.
Geil.
Irgendwie sowas.
Also Bademantel, habe ich ja schon einen geschickt bekommen über die Wishlist. Hm. Der ist so bequem. Der ist, diese Dame auf unserer Live in der Krombacher, die zweite Live-Veranstaltung da, die hatte exakt diesen Bademantel an, den ich geschickt bekommen habe über Amazon.
Habe ich gesehen, ja, die Frau hat das Stil.
Und der ist einfach so weich. Und dann habe ich ja noch, ich trage gerade diese Hausschuhe, die auch von der Wishlist kamen. Das ist wirklich, als ob man mit den Füßen in Wolken steckt. Ja, also, und dazu dieser Bademantel.
Und da kann der Willy bald sich nämlich verpissen, weil nämlich die Füße da sagen, okay, Leute, das Leben ist geil. Okay, so, du redest wieder zu viel, mein Freund. Ich leg mal los. Also kommentier das mal bitte.
Okay, also Daniel sieht sehr angespannt aus. Er öffnet jetzt dieses Paket. Ja, er hat ein Messer, so ein typisches Küchenmesser, und schneidet damit jetzt also dieses sehr, sehr großzügig verpackte Paket auf. Da ist jemand auf jeden Fall nummersicher gegangen, dass nichts kaputt geht. Es ist ungefähr unterarmlang. Ja, und Daniel ist da jetzt irgendwie mit dem Panzertape zugange. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr großzügig verklebt. Er tut sich ein bisschen schwer damit. Er ist kein guter Paketaufschneider. Beziehungsweise er ist sehr, sehr vorsichtig, weil er nichts kaputt machen möchte. Ich sollte wirklich Fußballkommentator werden. Das würde mir Spaß machen, glaube ich. Er lacht. Es scheint witzig zu sein, was darin zu finden ist. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr.
Okay, Bro, das ist geil. Also, ich höre dich ja nicht, aber ich lege jetzt einfach mal los mit den Einzelteilen, die ich sehe, okay?
Okay.
Warte. Also, ich sag schon mal so viel, ich lag nicht ganz daneben.
Oh Gott, ich ahne fürchterliches, aber auch irgendwie bin ich gespannt.
So, also das wäre eigentlich, ehrlich gesagt, Leute, jetzt wäre eigentlich ein geiler Zeitpunkt, dass wir mal einen Videopodcast am Start hätten, weil dann könntet ihr das live miterleben. Also, siehe da, wir haben hier einmal ein
Was Kissen. Genau ist ein Kissen?
Wir haben ein Kissen mit solchen Musiknoten drauf.
Geil.
Ist auf jeden Fall sehr cool, sehr flauschig. Ich glaube, das ist saugemütlich. Ich bin mal gespannt. Handmade steht drauf. Geil. Ich glaube, das heißt auch Handmade. Mega cool auf jeden Fall. Es geht weiter. Warte. Mit einem zweiten Kissen. Und da steht Made by Me drauf. Ebenfalls geil.
Sehr cool, ja.
Witzigerweise könnten das, lieber Fabian, Schmetterlinge auf diesem Bild sein.
Ja, das sieht für mich ganz anders aus, aber ich kann es auch nicht aufgrund der Kamera nicht so hundertprozentig einschätzen.
Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr geil aus und fühlt sich ebenso cool an. Es geht weiter. Es gibt hier ein Buch.
Geil! Twisted Kennst Conditioning. Ja, das stand auf meiner...
How to Combine Barbell, Strongman and Bodyweight Exercise.
Das stand auf meiner Wishliste schon so lange drauf, das ist ja richtig geil.
Ja, also... Erinnert mich ein bisschen, ich hatte früher als Kind, weil ich so ein riesen Bruce Lee Fan war, ich habe die neulich nochmal ausgegraben im Zuge des Umzugs, Bruce Lee und Chaco in Action, solche so Trainingshefte aus den 90ern, wo man irgendwie Karate und einen Chaco und irgendwie, keine Ahnung, den Umgang mit einer Holzpuppe und sowas lernen konnte, so Yip Man Styles halt. Und die waren ungefähr so aufgebaut, also so ein bisschen wirken aus heutiger Zeit so ein bisschen wie selbst kopiert. Und ja, so wirkt das hier auch. Aber cool, werde ich dir auf jeden Fall überreichen beim nächsten Mal.
Ich habe den Typen, also Bud Jeffries, diesen Schreiber dieser Bücher, habe ich total gefeiert. Der ist gestorben dieses Jahr, leider. Da hat die Kraftsportwelt einen großartigen Menschen verloren, leider. Ja.
Okay, ja, rest in peace. Das tut mir auf jeden Fall leid zu hören.
Ja, weil das auch vor allem so ein Mensch war, der so immer so einfach eine sehr, sehr positive Grundmessage versprüht hat. Weißt du, der hat nicht nur so Wissen weitergegeben, das war auch jemand, der so immer sehr, sehr, ja, so einfach generell, glaube ich, dem am Herzen lag, dass die Leute ein gutes Leben führen. Ne?
Hm. Ja, das sind wichtige Menschen.
Ja,
das sind
wichtige genau.
Menschen.
Ja.
Dann sind hier Teelichter dabei in solchen Gläsern und auch in solchen, ich würde mal sagen, selbstgenähten, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Bezügen der Gläser. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus.
Richtig,
ich
glaube, cool.
Wenn man die anmacht, dann hat man einen ganz coolen Lichteffekt. Sollte, ja. Also ich versuche immer so nah wie möglich ans Mikrofon zu gehen, muss mich aber gleichzeitig immer abwenden, um das zu beschreiben, was ich gerade sehe. Also von daher, sorry Leute. Auf jeden Fall sehr cool, zwei Teelichter. Och Mann, ey, jetzt bin ich voll gerührt. Tatsächlich ist jetzt hier ein Buch dabei, was ich mir auch schon lange gewünscht habe, was
sehr, auf meiner Wishlist cool. war. Sehr cool, ja. dass an uns beide gedacht wurde.
Voll lieb, danke schön, echt. Ey.
Blue Zone Kitchen, ja.
Ja, 100 Rezepte, um 100 Jahre alt zu werden. Das ist halt etwas, wovon ich irgendwann mal erfahren habe und ich wollte mich schon länger damit beschäftigen. Es gibt ja so ein paar Länder, von denen es heißt, dass die Menschen eben besonders gesund leben und daher auch recht lange leben und dass vieles ja einfach auf die Ernährung zurückzuführen ist, wissen wir bereits. Das sind eben diese sogenannten blauen Zonen und hier geht es einfach, das ist ein Rezeptbuch über eben Rezepte aus diesen blauen Zonen, also Blue Zones Kitchen Und ich bin total gespannt, was da alles drin ist. Also vieles müsste auch mediterran sein, wenn mich nicht alles täuscht, und teilweise aus dem japanischen,
asiatischen Raum kommt. Ja, so asiatisch, südostasiatisch wahrscheinlich viel. Ja. Es ist aber, glaube ich, so eine Kombination. Ne? Es ist eine Kombination aus bestimmten Küchenritualen, aber auch bestimmten Lebensweisen. Also aktives Leben spielt da eine Rolle. Also nicht so Schreibtischjobs haben, sondern aktives Leben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass da eine Rolle spielt, ja, etwas, was in unserer heutigen Zeit leider unumgänglich ist, sich irgendwie möglichst fernzuhalten von, weiß ich nicht, Einflüssen wie Weichmachern im Plastik, wie WLAN, wie Handystrahlung und. Ne? Also diese ganzen Einflüsse, die irgendwelche Dinge auf unseren Körper haben, die wir gar nicht erforscht haben, das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo wir noch uns ganz schön umgucken werden, was das alles für Auswirkungen für uns hat.
Ja, safe. Also ich freue mich tierisch über dieses Buch und habe das irgendwann mal gesehen und seitdem irgendwann mal abgespeichert, würde ich mal gerne reingucken, was nachkochen. Ich koche ja für mein Leben gerne und von daher bin ich sehr gespannt, wie das so sein wird. Und ja, all diese anderen Faktoren, Fabian, die du gerade genannt hast, die stimmen wohl auch. Ich glaube, es sind halt Menschen aus Japan vor allem, aber auch Sardinien, die wohl recht lange leben.
Ja, es gibt auch so eine Insel der Hundertjährigen irgendwo. Genau, Sardinien ist auch so eine Ecke, die immer genannt wird als so ein Spot, ne? Das gibt's, ja. Also offensichtlich spielt da auch irgendwie so ein bisschen Seafood eine relativ große Rolle. Das ist ein Staple, ja, genau, in all diesen Regionen. Ja.
Dann gibt es hier eine Karte. Ich würde jetzt mal, ohne Namen zu nennen, weil ich nicht weiß, ob das für die Zuhörerinnen in Ordnung ist, vielleicht ein, zwei Sätze vorlesen. Wir können ja im Nachhinein noch überlegen, ob wir es rausschneiden. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausschneiden, wie ich uns kenne. Aber ich glaube, es ist auch okay, wenn ich das hier mache, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was wir hier so an Liebe bekommen. Und das würden wir auch gerne mit euch teilen. Hallo Daniel, hallo Fabian. Eine kleine Aufmerksamkeit für euch zwei als kleines Dankeschön. Ich hoffe, die Kissen sind für euch okay und ihr könnt euch einigen, wer welches nimmt. Danke für euren Podcast. Können wir. Danke für euren Podcast mit euren ADHS-kompatiblen Stimmen.
Ja, freut mich, dass unsere Stimmen ADHS-kompatibel sind. Willibald hält gerade auch ziemlich die Fresse, weil das wirklich ein schöner Liebesbeweis war. Was die Kissen angeht, können wir uns auf jeden Fall einigen. Da sind wir, da teilen wir brüderlich. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank. Ich packe jetzt mal ein und mache das mal ganz leise, während Fabian gerne so langsam mit dem Fall beginnen kann. Ich habe übrigens bei so viel One Love und mehr Love und multiples Love gleich auch noch ein Dislike mit dabei.
Geil, das können wir dann alles schön im Nachhinein besprechen.
Okay.
Ja, Daniel, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht zu der heutigen Folge? Also ich hatte dir Musik geschickt, die du dir anhören solltest, um dich so ein bisschen in den Flow oder ja, so ein bisschen reinzuversetzen in das Feeling der heutigen Geschichte.
Fabian, ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Wenn ich das bei all dem Stress, den ich in den letzten Tagen hatte, gemacht hätte, dann würde ich jetzt so hier jetzt nicht sitzen, so entspannt. Also, das tut mir leid, wirklich leid. Nur, es ist ja, was ist das, Black Metal, Death Metal? Die Begriffe reichen mir im Prinzip. Also, es geht um Schreien und harte Gitarren und irgendwie, glaube ich, für viele Leute da draußen geil. Mein großer Bruder hat mich damit früher auch immer so ein bisschen belästigt und was soll ich sagen? Also, jedem das Seine. Es ist okay für mich, wirklich okay. Ich glaube, das ist, ich sage das jetzt mit ganz viel Ehrfurcht, das ist für mich eine komplett legitime und eindrucksvolle Kunstform, aber eine, mit der ich persönlich nie so viel zu tun hatte.
Ja, also es geht nicht nur ums Schreien, da muss man sagen, Black Metal ist diverser als das, was du offensichtlich im Kopf hast oder was die meisten Leute im Kopf haben, aber ja, die meisten Sachen sind, oder viele Sachen sind sehr primitiv, in vielen Sachen wird sehr geschrien. Vieles ist sehr aggressiv. Ich habe jetzt heute nochmal beim Spazierengehen Seeds of Iblis gehört. Das ist eine von diesen anti-islamischen Black-Metal-Bands, über die wir mal gesprochen hatten, die auch im Irak offensichtlich ihre Wurzeln hat, beziehungsweise wo im Irak offensichtlich diese Band tätig ist. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr die rausstechen musikalisch aus dieser Black-Metal-Welt. Weil die eben sehr melodisch sind für Black Metal und weil da eben auch so arabische Klänge eingemischt werden, arabische Musik eingemischt wird. Also das hat mich heute nochmal komplett abgeholt. Das war natürlich auch, es hat natürlich auch gepasst, so Wald und verregnet und Feuchtigkeit, die überall reingekrochen ist und dann diese Musik einfach. Das würde man vielleicht eher so als Hintergrund für so eine skandinavische Black-Metal-Reise mitnehmen, aber Seeds of Iblis hat mich da heute ziemlich mitgenommen, auf jeden Fall. Aber wir begeben uns da in eine ganz, ganz andere Welt. Tatsächlich hast du recht, Black-Metal. Wir sind in den 80er Jahren, frühe 80er Jahre. Die englische Band Venom hat gerade 1982 das Album Black-Metal veröffentlicht. Auf dem Cover der CD ist so ein Pentagramm zu sehen und so ein schlechter Dämonenkopf in diesem Pentagramm. Und das ist die Geburtsstunde des Black Metal, wie wir ihn heute kennen. Also das hat diese Band damals quasi nur als Albumtitel gewählt und hat da ein Album produziert, was besonders hart war und wo es auch so um satanistische Themen geht. Mhm. Und diese Bezeichnung Black Metal ist dann bei vielen einfach hängen geblieben für eine besonders harte Musik, die eben Grenzen überschreitet, die eben Themen hat, nicht nur unbedingt Satanismus, sondern auch oft so in irgendwelche mythischen Reiche oder in irgendwelche fantastischen Reiche. Also Black Metal bedient sich ganz, ganz oft auch fantastischer Welten, sowas wie H.P. Lovecraft, der diesen Cthulhu-Mythos geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Horrorreihe. H.P. Lovecraft war ein Schriftsteller aus den Vereinigten Staaten.
Haben wir über den schon mal gesprochen? Der kommt mir gerade irgendwie bekannt vor.
Kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Der hat ja unheimlich viel geschrieben zu Lebzeiten, ist aber zu Lebzeiten nie so anerkannt worden. Und nach seinem Tod sind seine Werke, so zum Beispiel Die Berge des Wahnsinns, unheimliche Kultromane geworden in diesem Sci-Fi-Horror-Bereich. Und er hat häufig über so Wesen geschrieben, die aus dem Meer kommen, also die ihren Ursprung im Meer haben, die großen Alten, die die Welt schon immer beherrschen. Cthulhu ist so der Hauptgott derer, und aus diesem Mythenreich da bedient sich Black Metal beispielsweise auch ganz, ganz oft. Es gibt auch Bands, die lehnen viel an die Schriften von Tolkien, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist eine sehr bekannte und auch sehr kontroverse Band, über die wir heute auch noch sprechen werden. Burzum, das Wort Burzum auf quasi irgendeiner Ork-Sprache geschaffen von Tolkien, heißt halt Dunkelheit, und deswegen heißt die Band halt so. Also man bedient sich da eben sehr, sehr viel so dieser Nerd-Elemente, ne? Also jetzt nicht unbedingt so Satanismus, sondern eben auch so allem, was so mit Fantasie und diesen ganzen Subgenres zu tun hat.
Es gibt ja auch diesen Film Venom, wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Comic-Verfilmung. Gab es jetzt erst die Band oder erst den Comic oder wie war das, weißt du das?
Es gab erst die Band, das war eine in den späten 70er Jahren gegründete Metal-Band in England, also auch so in Birmingham, so typische Arbeiterband, und die von diesem klassischen Metal aber weggegangen ist und so ein bisschen roher sein wollte. Und Venom ist ein Anti-Held aus dem Spider-Man-Universum, aus den Marvel-Comics, war meine Lieblings-Comic-Figur als Kind. Der ist quasi hervorgegangen aus dem Journalisten Eddie Brock, der einen außerirdischen Symbionten findet, der mit ihm so eine Symbiose eingeht und quasi ihm unvorstellbare Macht verschafft, aber auch ihm immer wieder im Wege steht. Er ist so ein bisschen Erzfeind von Spider-Man und dann quasi später in den späteren Comics dann so Anti-Held quasi.
Genau.
Ja, wir sind aber wie gesagt bei Venom, der Band. Ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich mit, weiß ich nicht, 11, 12 oder so, auch so Interesse an Rock entwickelt. Und dann habe ich so einen Sampler gekauft, Hard and Heavy Times, weil mich das Artwork angesprochen hat, und da war halt auch unheimlich viel so Oldschool-Rock drauf, und da war eben auch von Venom dieses Lied drauf, Black Metal. Und als ich das erste Mal gehört habe, so wie gesagt 11, 12 Jahre alt, da war ich total geflasht, dass Menschen sowas produzieren und aufnehmen, weil das einfach sehr, sehr roh war. Ne? Das war so, man hat einfach, es fühlte sich einfach böse an, so als Kind.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, gerade wenn man Kind ist oder irgendwie Jugendlicher und so ein bisschen so Einblicke, die ersten Einblicke sozusagen erhält, das Erwachsenwerden, dann hat so alles, was Erwachsene machen, noch viel mehr Gewicht, ne? Und man lernt so diese ganzen Originale und sowas kennen, und ich finde gerade in so einem, wenn man auch so einen reinen, unreifen Zustand sozusagen hat, wenn man dann so eine geballte Ladung Black Metal zum Beispiel erlebt oder andere Musikrichtung oder Poprichtung, Kulturrichtung, dann schlagen die erstmal ein wie so ein Meteorit.
Ja, genau. Und die haben eben damit richtig was losgetreten. Die haben damit quasi so einer ganzen Jugend in Skandinavien eine Stimme gegeben, die vorher so ein bisschen auf der Suche nach einer eigenen Identität war. Es gab so eine, es gab schon relativ so eine sehr extreme Metal-Szene in Skandinavien in den späten 70er Jahren. Und Anfang der 80er haben die dann quasi das, was sie so machen, was sie hören, unter diesem Banner Black Metal vereinigt nach eben diesem Venom-Projekt. Also man kann sagen, Venom Black Metal ist das erste Black Metal-Album, was es jemals gab, und die haben quasi diese Musikrichtung geboren, wenn man möchte.
Verstehe.
Davon angezogen fühlt sich Øystein Aarseth. Øystein Aarseth ist 1968 in Norwegen geboren und ist so, ja, sehr, sehr christlich aufgewachsen, aber hatte auch schon früh gegen diese christliche Erziehung rebelliert. Also der hat da keinen Bock drauf. Dem ist das zu streng, und der hat schon früh dann auch die Flucht in irgendwie extremerer Musik gesucht. Und dann eben in den frühen 80er Jahren, also wirklich als junger Mensch, so mit 15, 16, dann auch gefunden in eben diesen Veröffentlichungen von Venom. Und dem war dann auch schon klar, das ist das, was er machen möchte.
Sein Ding.
Genau, der möchte einfach auch Musik machen, und der möchte eben auch diese Musik machen. Der möchte sich auch mit diesen Themen des Satanismus auseinandersetzen und gründet dann relativ früh 1984 mit Freunden die Band Mayhem. Auch dieser Titel geht zurück auf einen Titel von der Band Venom. Da gibt es ein Lied Mayhem with Mercy, also Chaos mit Gnade quasi, um das mal ganz grob zu übersetzen. Also Mayhem ist so Chaos, Zerstörung, Wut, sowas in der Art. Und es gibt ein Lied eben von Venom, Mayhem with Mercy, und offensichtlich fanden die das geil und so gründen die dann also die Band Mayhem 1984.
Ist ja auch irgendwie ein griffiger Name und so ein bisschen...
Passt halt auch.
Ja,
passt genau. Halt auch zu der Musik, die sie machen. Ja. Gründungsmitglieder sind Jørn Stubberud, der unter dem Pseudonym Necrobutcher bekannt wird, also unter dem Bühnennamen. Die geben sich halt so Bühnennamen, die auch so ein bisschen böse sind. Shetil Mannheim, und der erst unter dem Namen Morbid und später unter dem Namen Mannheim bekannt ist, und eben Øystein Aarseth, der Destructor, der dann später Hieronymus genannt werden wird. Der zieht so ein bisschen die Fäden. Also Necrobutcher hat immer so Bass und Gitarre gespielt, Shetil Mannheim hat so den Drum-Part übernommen, und Hieronymus war dann so der Singer-Songwriter, aber auch Gitarrist der Band.
Okay.
Die haben dann auch immer relativ viele andere Mitglieder von anderen Bands aus der norwegischen Szene gezogen. Also wenn man sich so norwegische Black-Metal-Bands aus dieser Zeit ansieht oder deren Besetzungen ansieht, dann stellt man fest, dass es unheimlich viele Überschneidungen gibt. Die Szene ist relativ klein, und so wechseln Musiker oft zwischen mehreren Bands oder spielen in mehreren Bands, bis sie dann quasi so die Band finden, wo der Sound einfach passt. Aber im Endeffekt hat da mal jeder bei jeder Band gespielt, so nach dem Motto. Da gibt's Leute, Blackthorn, der hat, glaube ich, in, weiß ich nicht, 5 oder 6 Bands gespielt, unter anderem später auch bei Mayhem. Die findet man dann quasi querbeet unter all diesen Bands wieder. Also die tauschen sich so in der Szene aus.
Okay.
Also die Szene, also
wirklich,
ist
wirklich, diese Musik ist noch nicht Mainstream oder irgendwie so, sondern wirklich null. So ein komplettes Nischenphänomen, und jeder kennt jeden so ein bisschen.
Genau, das ist eine Jugendbewegung, das ist so eine Anti-Bewegung. Man will einfach nicht wie das Establishment sein, man will auch weg von diesen christlichen Werten, man verehrt diese Dunkelheit, dieses Morbide. Ja, das gibt halt so ein bisschen der Jugend eine Stimme, ne? Also Jugend ist ja oft dagegen, so wie das dann später Grunge tut, also das, was Nirvana eben getan haben, so diese Hoffnungslosigkeit der Jugend in Worte fassen, schafft halt Black Metal in Skandinavien so diese, ja, ein Gegenentwurf zu sein zu der klassischen Welt der Eltern eben.
Ja, ich verstehe. Also letztendlich ein Phänomen, das man bei allen Generationen letztendlich sieht. Ob es ein Elvis Presley damals war,
ob es Punk ist, ob es Hip-Hop ist.
Punk, Hip-Hop, was auch immer, genau. Also das ist eigentlich immer ein Ausbruch, es ist immer so ein bisschen Revoluzertum. Und so eine Gegenwehr sozusagen gegen so dieses alte wie sagt man, die traditionellen Werte, sozusagen die Fesseln ihrer Jugend.
Ja, genau. Mayhem weiß auch anfangs gar nicht so richtig, wo sie hinwollen. Die wollen dann einfach düstere Musik machen und ja, die experimentieren dann, wie gesagt, mit verschiedenen Gastmusikern rum und sind dann erst so eine Motorhead-Coverband oder covern Lieder von Motorhead und Venom und machen dann auch so ein paar andere, also schreiben auch eigene Lieder und experimentieren erst mit dem Sänger Messiah rum, Eric Nordheim, der später auch bei verschiedenen anderen Bands abgehen wird und unter dessen Ägide, unter seiner Songwriterschaft sind das dann eher so Sachen, die ja so gewaltverherrlichende Texte sind, eher so aus sowieso Splatter-Film-Themen, also so, so Horror-Film-Themen. Da gibt es ein Demo-Tape aus der Zeit Pure Fucking Armageddon, das ist allerdings, ja, kann man sich nicht anhören, das ist so schlecht abgemischt, dass man den Gesang nicht hören kann. Also so, die haben das an Plattenlabel geschickt und die Plattenlabel dachten, das sei ein Instrumental-Album, weil man den Gesang einfach nicht gehört hat. Und es gibt dann immer wieder verschiedene Besetzungswechsel. Dann kommt 86, 87 kommt der Sänger Deathcrush. Auch der ist so, ja, steht eher so für diesen Horrorfilm, diese Horrorfilm-Ästhetik, aber das ist immer noch, Mayhem hat immer noch nicht ihren Sound oder seinen Sound gefunden.
Verstehe. Und in diesen Zeiten, als es da andere Sänger gab, war da denn, sag mal schnell, Hieronymus auch schon Teil des Ganzen?
Ja, Hieronymus ist immer so das Mastermind gewesen. Also der hat quasi die Band gegründet, der hat Gitarre gespielt, der hat dann auch immer wieder, wenn andere, also er ist immer wieder zurückgetreten, wenn andere Sänger da waren, aber eigentlich hat er auch dann oft die Lücke gefüllt, er hat auch oft eben Songs geschrieben. Also er war quasi, er war schon so die Triebfeder. Also
ja, okay. Nee, ist ja immer gut zu wissen. Mir ging es jetzt wirklich auch darum, es kann ja auch sein, dass das so ein bisschen, naja, wenn so zu viele Alpha-Tiere aufeinandertreffen, dass das zu Rivalitäten oder sowas führen kann. Aber da sowas scheinbar nicht. Er trat dann zurück, war dann eher so ein bisschen so der kreative
ja, dahinter. Er wird schon auch als so sehr, sehr arrogant beschrieben und auch als jemand, der schwer, wie du schon sagst, andere Alpha-Tiere neben sich geduldet hat, aber so im kreativen Schaffensprozess hatte er erstmal kein Problem damit. Also wenn jetzt die Band richtig erfolgreich gewesen wäre, ob er jetzt dann da die Lorbeeren gerne geteilt hätte, weiß man nicht so ganz, weil er, wie gesagt, gerade später sehr, sehr ego-fixiert war und sehr, ja, jemand war, der, ja, wie soll ich sagen, sehr ich-bezogene Züge an den Tag gelegt hat, aber in dieser Anfangszeit hatte er erstmal keine Probleme damit. Da ist, wie gesagt, das alles noch auch so in so einer Findungsphase.
Ja, ich erinnere mich daran, um da einen kurzen Exkurs zu machen, an so eine WG-Party, in der ich mal war in Frankreich, wo ich studiert habe. Und ein guter Freund von mir ist von dort, der ist halt irgendwie Musiker und war auch immer so ein bisschen, wie sagt man, Band-Lead, so ein bisschen so Head des Ganzen von seiner eigenen Band. Und da war irgendwie so ein anderer Typ, der so ein bisschen guter Freund und gleichzeitig Kontrahent von ihm war. Also die verstanden sich super gut, die waren auf einer Wellenlänge, beides ähnliche Typen, aber die haben auch immer, also er hat mir erzählt, dass die im Prinzip, obwohl die gleiche Musik machen und beide gerne singen und so weiter und so fort, niemals in einer Band sein könnten, weil es einfach genau diese Rivalität gegeben hätte und die hätte nicht gepasst.
Ja, eine solche Konstellation werden wir nachher noch kennenlernen, ja.
Genau. Okay.
Ja, die Band hat erste Erfolge, die treten 1985, haben die ihren ersten Live-Auftritt, treten vor 400 Leuten auf, irgendwo im Umland von Oslo, also die, da ist quasi so die gesamte norwegische Black-Metal-Szene dann hingekommen, also das, da reden wir wirklich nur so von, weiß ich nicht, ein paar hundert Leuten, vielleicht 1000 Leuten, so jugendliche Counterculture, die aber sehr gut vernetzt waren, auch schon so in diesen Mitt-80er Jahren, also da wusste man, wenn irgendwo Konzerte sind, da sind die auch teilweise große Strecken gefahren. Das wurde dann irgendwie über irgendwelche Zeitschriften auch propagiert oder so. Es gab so ein Newsletter, also wo man Post bekommen hat. Die haben wirklich so PR-mäßig versucht, sich an den Mann zu bringen. Ne? Aber wie gesagt, Mayhem ist noch in so einer Findungsphase. Mayhem ist bekannt, ist eine der ersten Black-Metal-Bands eben aus Norwegen oder aus Skandinavien insgesamt. Ist bekannt, aber die sind halt weit davon entfernt, irgendwie davon leben zu können. Also das ist wirklich nur so, die spielen vor ein paar hundert Leuten.
Ja.
Die haben ein Demo rausgehauen, was nicht veröffentlicht wurde. Aber die wohnen jetzt zusammen. Die haben jetzt irgendwo außerhalb von Oslo, so eine Stunde außerhalb, haben die ein Haus gemietet, die drei, also die Ursprungsbesetzung. Und ja, hoffen da einfach dann so ein bisschen, ja, in dieser Einöde in diesem Haus kreativ arbeiten zu können. Die verdienen sich dann ihre Miete, indem die ab und zu auf ihrem Grundstück dann so Live-Konzerte geben. Da kommen dann die Leute aus Oslo hingereist, trinken was, hören sich die Mucke an und das war's dann. Die gehen auch keinen geregelten Arbeiten nach, die machen hier und da mal so Gelegenheitsjobs.
Und welche Ambitionen hatten die mit ihrer Mucke?
Ja, die hatten natürlich die Ambition, mit der Mucke wirklich bekannt zu werden. Also die wollten wirklich was reißen.
Das bedeutet ja auch, dass wenn du so eine Nischenmusik hast, die du bedienst, gleichzeitig auch die Erwartungshaltung in dir trägst, dass das irgendwie auch Mainstream werden kann.
Ja, zumindest insofern Mainstream, als dass man davon leben kann. Also die haben schon das Potenzial gesehen und das ist so ein, ich glaube, die sind auch so ein bisschen zerrissen gewesen. Die wollten natürlich auch einen gewissen Wachstum erreichen.
Ja.
Auch in dem Maße, dass man davon leben kann, aber die wollten natürlich nicht, dass es Mainstream wird.
Verstehe, weil dann ist es auch einfach nicht mehr das Gleiche.
Ja, genau. Die gesamte Bandausrichtung ändert sich dann in den Jahren 1988 bis 1990. Der Schwede Per Ohlin, der sich den Bühnennamen Death gibt, stößt zu der Band. Der ist dann von Schweden hingereist zu diesem WG-Haus und bekniet die quasi, dass er bei denen wohnen kann. Der ist ein Mayhem-Fan, der hat in Schweden auch bei einer Black-Metal-Band schon gesungen und möchte jetzt einfach aber bei Mayhem einsteigen, weil die so die OGs sind und quasi eher so diese norwegische Szene für nochmal realer hält als, als die schwedische. Der ist so 20 Jahre alt, als er da hinkommt und eben total fasziniert von Mayhem an sich, aber auch von so Themen wie Tod, Sterben, Dunkelheit, leidet auch unter Depressionen und einer bipolaren Störung und so ändert sich dann Mayhem-Style, also unter dem gewaltig, statt diesen Themen so, ja, Gore und Horrorfilm-Ästhetik werden dann eben solche Sachen, Themen wie Satanismus, Dunkelheit, Depression, das Böse an sich, also eben, ja, so diese wirklich tiefe Dunkelheit, weg von so einem, weiß ich nicht, jugendlichen Fun-Projekt, weißt du, wo so Horrorfilm-Ästhetik eine Rolle spielt, hin zu wirklich so tiefgreifenden, schwerwiegenden Themen.
Da würde mich mal interessieren, wie diese Themen verarbeitet werden. Ich bin ja wirklich massiver Laie, ich kenne mich gar nicht aus. Wie bearbeiten diese Themen Depressionen, Tod? Also beschreiben die, wie es sie es sich vorstellen zu sterben oder was nach dem Tod passiert oder
teils, ja.
Oder wie genau, also was sind die Songinhalte? Gehen die überhaupt, sind das überhaupt, sagen wir mal, Songs oder Texte, die über 20 Zeilen oder über 10 Zeilen hinausgehen? Also haben die eine gewisse inhaltliche Tiefe oder ist das einfach so ein grobes Schlagwortgeplätscher?
Nee, die haben tatsächlich inhaltliche Tiefe. Also man darf Black Metal wirklich nicht, oder man darf nicht den Fehler machen, das so zu tun, als ob das einfach eine Primitivmusik ist. Ne? Also es gibt da wirklich auch, wie in jedem Genre, gibt es Bands, die sehr, sehr an der Oberfläche kratzen und wo halt nicht viel bei rumkommt. Hm. Aber es gibt wirklich auch Bands und Projekte, die sehr, sehr, ja, auch lyrisch sehr tief gehen und die wirklich auch diese Themen relativ krass aufarbeiten. Also im Prinzip alles, was irgendwie Schrecken verbreitet, ne? Es gibt da auch so ein Subgenre, so War Metal, also Kriegsmetal. Da gibt es eine Band, die heißt Kanonenfieber. Das ist eine deutsche Band. Die machen so, die beschreiben quasi so die Schrecken des Ersten Weltkrieges.
Also dann irgendwelche Fronterfahrungsberichte sozusagen, die einem sehr detailgetreu nacherzählen in ihren Songs.
Genau, und die orientieren sich dann auch oft an irgendwelchen historischen Schriftstücken oder an irgendwelchen Briefen von Soldaten, die geschrieben wurden an die Leute zu Hause. Und die bauen das dann quasi ein und untermalen das dann halt mit dieser sehr morbiden Musik. Da gibt es dann irgendwie Lieder wie Menschenmühle, die einfach so diese Sinnlosigkeit an der Front quasi beschreiben im Ersten Weltkrieg. Ne? Und also die halt auch diesen Schrecken ganz gut einfangen. Also das ist wirklich auch künstlerisch hochwertig, also auch wenn man jetzt vielleicht mit dem Genre nicht viel anfangen kann. Das ist ein extremes Genre.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn die es schaffen können, diese Emotionen oder diese Frontängste und diese krasse Grausamkeit und sowas irgendwie musikalisch abzubilden und einen ähnlichen Schock zu erzeugen, dann hat das einen künstlerischen Anspruch.
Genau, und das schafft eben, das schafft Mayhem eben in dieser Frühphase auch mit den neuen Themen, die Death jetzt einbringt.
Ja, okay.
Der ist auch, der lebt auch komplett für diese Musik. Der wird auch von den anderen Bandkollegen als eher instabile Persönlichkeit beschrieben. Also das ist sicherlich ein junger Mann, der ja wahrscheinlich irgendeine Art von Hilfe gebraucht hätte, aber dessen Hilfe halt erstmal seine künstlerische, sein künstlerisches Schaffen ist.
Also die haben den, er hat sie bekniet, wollte irgendwie Teil des Ganzen werden, sie haben ihn aufgenommen. Und gleichzeitig hat er die Musik von ihnen so stark geprägt, dass sie so einen kleinen Wechsel erlebt haben.
Genau, also er hat sie auch relativ schnell überzeugt davon, dass er der Richtige ist. Thematisch hat die das total angesprochen und er war halt auch gesangtechnisch, hat das richtig gut reingepasst. Ich habe dir ja Fotos geschickt, das ist dieser blonde junge Mann, der ist auf so einem Foto einzeln zu sehen.
Ja, check das mal, red gerne schon mal weiter.
Ja, und wie gesagt, er hat eben auch so eine gewisse Präsenz in dieser Musik, dass man ihn dann eben relativ schnell ja zum Frontmann gemacht hat und dass er eben diesen prägenden Einfluss auch auf das weitere Wirken der Band hatte. Der ist dann auch relativ schnell dafür bekannt, dass er sehr extreme Bühnenshows fabriziert, also im Rahmen von Live-Auftritten sich mit einer Klinge die Arme aufschneidet beispielsweise und das Blut dann trinkt oder an die Leute verteilt, die in der ersten Reihe stehen, die dann an seinem Blut saugen dürfen und so. Das ist irgendwie alles sehr, sehr morbide und der vergräbt beispielsweise auch seine Kleidung Wochen und Monate lang vor irgendwelchen Auftritten und holt dann vor den Auftritten, gräbt er die wieder aus, um eben so modrige Lumpen zu tragen auf der Bühne und gräbt die auch gerne mit toten Tieren zusammen ein, damit der Duft von Verwesung an den Klamotten klebt. Also der hat schon massive Probleme, muss man sagen. Ne?
Das ist schon echt abgefahren.
Ja. Und es gibt dann auch immer wieder so Probleme untereinander in dieser WG, in diesem WG-Haus. Manche Mitglieder sind dann schon mal irgendwie auch weg für eine Zeit und arbeiten dann doch mal für eine Woche oder so. Es gibt auch Streits, weil, wie gesagt, Per Olin da, also Death, mit seinen Depressionen dann natürlich auch immer wieder so lange Schaffenspausen hat und die Leute auch seine Depressionen nicht so verstehen. Hieronymus, der sich oft irgendwie sehr narzisstisch aufführt und dann irgendwie die Band vorantreiben will. Necrobutcher, der oft zweifelt so und oft irgendwie das Problem hat, wird das hier noch was mit uns oder soll ich mir doch lieber einen Job suchen? Also der so diese, dann überlegt sich da ins bürgerliche Leben zurückzugehen. Blackthorn, auch so ein Typ, der dann auch ab und zu da lebt, der auch immer wieder, ja, weiß ich nicht, bringt das uns was oder mache ich doch was ganz anderes. Also das ist nicht ohne Probleme, ne? Aber die sind in dieser Zeit 88 bis 90, also nachdem Death eingestiegen ist, haben die an Profil gewonnen, gewinnen definitiv auch, was die Fans angeht in der Black-Metal-Szene, skandinavienweit durchaus an Profil, ändern ihren Stil sehr, sehr signifikant, aber sind halt immer noch weit davon entfernt, davon irgendwie leben zu können.
Verstehe. Und ziehen das aber jetzt mit dieser WG schon eine Weile durch. Also es ist ja schon so über mehrere Jahre hinweg, muss man ja dabei sagen. Es ist jetzt nicht nur nach einem halben Jahr wieder gekippt, das Ganze oder so. Shit, es war nur ein Hirngespinst. Also ich sag mal, der Kern der ganzen Zeit dieser WG, dieser Kern hat es ja knallhart durchgezogen.
Ja, die haben es knallhart durchgezogen, die hatten halt auch teilweise keine Optionen, ne? Arschet selber, also Hieronymus selber, kommt halt aus einem ganz guten Elternhaus, der hatte halt immer noch so die Gewissheit, dass er weich fällt, der ist auch von zu Hause immer wieder so ein bisschen finanziell unterstützt worden, aber für die anderen war das wirklich so, das muss quasi klappen, sonst hat man nichts im Leben, ne? Also das ist so, deswegen wie gesagt auch so diese Zweifel bei Blackthorn, bei Necrobutcher, wird das hier was oder sollten wir vielleicht doch mal lieber anfangen, so was Vernünftiges zu machen aus unserem Leben.
Jetzt hast du mir ein Bild geschickt von dem von Per Urlin und darüber sieht man so eins mit so zwei Typen, die geschminkt sind. Ist der linke Death, also Per Urlin?
Ja, genau, das sind Per Urlin und Hieronymus im Bühnenoutfit. Okay. Also okay. Die tragen da quasi dieses Corpse Paint, also dieses für Black Metal typische weiß geschminkte Gesichter mit so ein bisschen akzentuierten, ja, diese Leichenschminke quasi im Gesicht. Das kam auch verstärkt dann durch Death auf. Also das hatten die vorher auch schon teilweise gemacht, aber durch ihn ist das dann nochmal so zum festen Bestandteil des Bühnenrituals geworden, ja.
Ja, der Band-Identität. Und das ist ja so ein bisschen auch vom Look etwas, was man von dieser Band Kiss kennt, ne?
Ja, genau. Also Kiss ist natürlich weit davon entfernt.
Musik, ja, ja, das ist klar. Ja, ja, das ist klar. Und auf dem anderen Bild, dieser Typ mit Schlagring und Messer, ist das Hieronymus?
Nee, das ist eine andere Figur, die jetzt auch immer wieder mal eingeführt wird, die auch teilweise eine Rolle spielt. Das ist Vaak Vikernes, damals noch bekannt unter dem Namen Count Krischniak, der dann später eben diese Ein-Mann-Band Burzum bildet. Und der ist, ja, der ist so ein bisschen ein Bewunderer von Hieronymus. Also der es fühlt sich auch sehr hingezogen zu diesem Material, zu diesem Black Metal. Aber letzten Endes ist auch er ein ziemliches Alpha-Tier und auch ein ziemlicher Narzisst. Und deswegen sind er und Hieronymus so, das sind so Figuren, die ziehen sich an, aber stoßen sich zeitgleich auch ab.
Verstehe.
Also die mögen ihre Kreativität ineinander und verachten sich aber dann doch auf persönlicher Ebene. Also die funktionieren gut, die wollen das Gleiche, die wollen erfolgreich sein, die wollen Black Metal machen, die wollen aber im Mittelpunkt stehen und hassen jeweils den anderen ziemlich stark.
Aber ist nicht irgendwie Hass auch was, so eine Form von Liebe untereinander innerhalb der Black... Also ich verstehe mich nicht falsch, nur ich denke halt, wenn die halt sowieso sich die ganze Zeit mit düsteren Themen beschäftigen, dann ist ja quasi das Aufbringen von Hass einem Menschen gegenüber doch eigentlich so eine Form von Zuneigung schon wieder, weil es ja einer Emotionalität entspricht, die quasi auch Inhalt der Kunst ist. War es jetzt irgendwie nachvollziehbar?
Ja, das war nachvollziehbar. Ich glaube einfach, dass Arshed und Vikernes, also Hieronymus und Count Krischniak, wie er damals noch hieß, dass die einfach zu gleich waren.
Mhm.
Das waren einfach beide so ein bisschen narzisstische Soziopathen, die mit der Musik was reißen wollten und die aber niemandem anderen zugestehen wollten, da so im Mittelpunkt zu stehen und die einfach, ja, beide so Alpha-Tiere, aber auch mit irgendwelchen psychopathischen, weiß nicht, Anteilen, dass es einfach nicht möglich ist, nebeneinander zu existieren.
Und gleichzeitig war Hieronymus immer noch so ein bisschen der Star unter all denen. Also
Hieronymus ist der absolute Star. Der hat auch
Da kommen so ein paar Rookies um die Ecke sozusagen, die ihn total feiern und sie begehren ihn, sie wollen Teil seiner Szene sein, seines Core-Teams und gleichzeitig werden sie zu Rivalen.
Das kommt dann vor allem später, aber ja, das passiert jetzt eben in dieser Frühphase der Band auch. Also die jungen Leute, die jetzt auch nochmal so ein paar Jahre jünger sind, also jetzt nicht mehr so Anfang 20 wie eben die Leute von Mayhem, sondern so 16, 17, so wie auch Vaak Vikernes zu der Zeit, die blicken zu denen auf, aber die wollen denen natürlich auch so ein bisschen den Platz streitig machen. Das wird später noch ein bisschen extremer werden. Am 8. April 1991 jedenfalls ist das WG-Haus alleine, also das leer, außer Death sind alle ausgeflogen, alle bei ihren Familien oder gehen ihren Jobs nach, die sie dann hin und wieder mal haben. Und Hieronymus kommt als einziger nach Hause, der war bei seiner Familie in Oslo und der wundert sich, dass irgendwie alles so still ist, dass Death nicht da ist. Und er betritt dann den Keller des Hauses, da ist so ein Bandproberaum eingerichtet und er findet Death zu diesem Zeitpunkt 22-jährig dort liegen, offenkundig nach einem Suizid. Also der junge Mann hat sich die Pulsadern durchgeschnitten und mit einer Schrotflinte, die hatte die Band da rumliegen, um auf so Ratten, irgendwelche Nager zu schießen, die da irgendwie immer wieder mal unterwegs waren, mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Er hat einen Zettel geschrieben, entschuldigt das Blut. Also er hat da quasi noch irgendwie Rücksicht genommen auf seine Bandfreunde, die dann irgendwie aufräumen müssen. Trägt ein T-Shirt, auf dem steht I love Transylvania und liegt da also mit seinem aufgeplatzten Kopf und seinen aufgeschnittenen Armen. Und Hieronymus tut nun also das, was jeder tun würde, der einen toten Freund findet. Er fährt in die nächstgelegene Stadt, um eine Kamera zu kaufen. Rückt dann irgendwie alles nochmal so ein bisschen zurecht, also so wie diese Auffindesituation da ist, das gefällt ihm nicht, das ist nicht fotogen genug. Also er arrangiert das alles so ein bisschen neu, die Leiche so ein bisschen neu und macht dann also ein Polaroid-Foto von der Szenerie des toten Freundes. Er sammelt Knochensplitter des Schädels auf, 6 Stück sagt man, da lässt er Amulette fertigen für 6 Leute, die ihm sehr nahe stehen. Vaak Vikernes wird offensichtlich eins bekommen. Und man sagt, er soll auch ein bisschen von Deaths Gehirn gespeist haben. Dieses Foto wird dann später für das Bootleg oder für das Cover der Bootleg-CD The Dawn of Black Hearts verwendet. Wenn man danach googelt oder wenn man googelt Mayhem Suizid oder Mayhem Bootleg, dann findet man dieses Bild auch relativ ausgiebig im Internet.
Ja, ich habe es auch schon gesehen.
Ja, es ist jetzt nicht so grafisch, wie man es sich vielleicht vorstellt, aber wenn man weiß, was man da sieht, dann ist es schon extrem geschmacklos, dass man da einen Freund, der sich umgebracht hat, der offensichtlich keinen Ausweg mehr gesehen hat, dann nochmal so herrichtet und so festhält für die Nachwelt und den dann quasi als CD-Cover missbraucht.
Ja.
Das ist hart. Die Band kommentiert das dann auch oder rechtfertigt das dann auch mit so Aussagen wie: Wir verehren den Tod, warum sollen wir also trauern, wenn jemand stirbt? Was natürlich auch irgendwo in deren Welt natürlich stringent und richtig ist wahrscheinlich.
Mhm.
Aber das führt erstmal dazu, dass diese Kernband und auch die WG, wie man sie kennt, sich auflöst. Also das ist dann zu viel für die anderen tatsächlich.
Ja, du hast mir ja auch mal erzählt, dass die anderen das nicht unbedingt so doll fanden.
Necrobutcher wird quasi zeitgleich selber Vater. Also der ist jetzt mit der Realität konfrontiert, dass er eine Familie hat, für die er sorgen muss.
Mhm.
Und eben auch dann so ein bisschen gucken muss, wo er bleibt und dann vielleicht auch irgendwie andere Jobs ergreifen muss. Und er war sehr eng mit Death befreundet. Also Hieronymus, kann man sagen, ist quasi mit allen befreundet gewesen, aber dadurch, dass der so ein Narzisst war, mit niemandem tief.
Ja.
Und dem ging das nicht so nah, aber Necrobutcher war der engste Freund von Death und der ist total geschockt und der ist auch mit diesem Umgang mit der Leiche davon total geschockt.
Verstehe.
So dass er dann auch aus der Band aussteigt, auszieht und erstmal ein bürgerliches Leben führt. Also er ist, wie gesagt, Gründungsmitglied. 91 nach dem Suizid von Death steigt er aus. 95 steigt er wieder ein. Er ist quasi der Einzige, der immer noch aktiv ist aus dieser Gründungszeit. Aber er hat dann daraufhin erstmal eine Pause gemacht, weil er A, den Selbstmord verarbeiten musste und B, eben diese Fotogeschichte einfach nicht gefeiert hat. Ne?
Ja, na klar. Ja, ist auf jeden Fall krass. Also klar, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand auf so eine kranke Idee kommen kann. Aus einer künstlerischen Perspektive, so absurd das jetzt vielleicht irgendwie klingt, kann ich das durchaus verstehen, warum Hieronymus dann gedacht hat, okay, das ist jetzt irgendwie folgerichtig, jetzt ein Foto zu schießen, das zum CD-Cover werden zu lassen. Weil, wie du ja schon gesagt hast, dieses Thema Tod eben über allem steht, weil Death die Band stilistisch und inhaltlich sehr stark geprägt hat und somit dieses Bild eigentlich 100%ig das ausdrückt, wofür sie dastehen. Also von daher kann ich es halt irgendwie nachvollziehen, warum er den Gedanken hatte, so verwerflich der ja auch ist.
Und wofür auch eben Deaths Lyrik stand, eine Faszination mit dem Tod. Also
es kann kein anderes Cover geben, streng genommen. Wenn man jetzt noch irgendwelche Aufnahmen von ihm hatte, die man jetzt irgendwie veröffentlichen wollte.
Interessanter Gedanke, es kann kein anderes Cover geben, das stimmt irgendwie. Also es ist in dieser tatsächlich verdrehten Welt folgerichtig. Das stimmt.
Ja, genau.
Aber gut, das ist jetzt erstmal, ja, sicherlich eine sehr, sehr spekulative Geschichte. Man kann es als folgerichtig einstufen, aber wir halten fest, die Band zerbricht daraufhin.
Ja, genauso verständlich.
Ja, Hieronymus zieht daraufhin nach Oslo und wendet sich jetzt stärker seinem Protégé Varg Vikernes zu, den er jetzt dann so ein bisschen ranziehen will für Mayhem.
Also das ist der Typ mit dem Messer und Schlagring, ne?
Genau, ja.
Ja.
Also der soll jetzt quasi so ein bisschen die anderen abgesprungenen Bandmitglieder ersetzen. Das ist, wie gesagt, auch musikalisch jemand und auch ja an sich jemand, der sehr umstritten ist in der norwegischen Szene, da kommen wir später noch zu, der aber ja auch sehr, sehr viel so geschaffen hat, auch mehr so als Ein-Mann-Band. Also der hat, wie gesagt, also Burzum ist eine Zeit lang sehr, sehr krass geliefert, da gibt es viele, viele Alben und das hat er quasi alles alleine produziert, ne? Also hat quasi so eine Bandbreite zwischen Black Metal und Industrial Ambient und dann eben auch mit, weiß ich nicht, Drums und Bass und Gesang und Gitarre und irgendwelche Elektro-Sinti-Geschichten quasi alles selber gebaut. Also der ist das ist schon jemand,
krass.
Der...
Ja, ist schon so ein Multitalent auch.
Genau, das ist schon jemand, der ist schon begabt auch und deswegen ja macht das auch Sinn, von Hieronymus den quasi unter seine Fittiche zu nehmen und da zu fördern. Aber Hieronymus verlässt sich nicht darauf alleine. Der gründet das Label Deathlike Silence Productions, um eben so andere norwegische Black Metal Künstler irgendwie zu fördern und unter seinem Label irgendwie rauszubringen. Und der gründet einen Plattenladen in Oslo, Helvete, das ist norwegisch für Hölle. Und das entwickelt sich so zum krassen Szenetreff in Oslo. Also das ist so ein von außen komplett abgedunkelter Laden, der auch so ein bisschen ranzig war, wo man dann so hinkommen konnte. Und da gab es irgendwie Sessel und Sofas. So ein bisschen wie in unserer Heimatstadt der Kratzer. So ein Plattenladen, wo man hinkommen konnte und konnte auf Turntables dann neue Platten hören so und Veröffentlichungen. Und bei Helvete war das offensichtlich auch so. Man konnte dann eben so neue Black-Metal-Sachen aus der ganzen Welt hören. Da gab es einen Proberaum im Keller und viele von diesen jugendlichen Fans aus Oslo und aus der Black-Metal-Szene, die waren halt einfach auch total geflasht davon, dass man dann da in diesem Laden eben mit Hieronymus abhängen konnte.
Ja klar, ist natürlich auch krass. Das ist natürlich auch wie so ein Eintritt in so ein, Ambient-Park, irgendwie sowas, weißt du? So, wo man halt so, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es sowas heutzutage noch gibt in dieser Musik, in verschiedenen Musikrichtungen, weil du ja letztendlich, ja, vielleicht ist es so wie ein Clubbesuch unterm Strich. Also heutzutage hast du ja immer überall immer alles und so, aber damals war es halt wirklich so, du bist in diesen Laden reingegangen, bei uns in den Kratzer zum Beispiel, und hattest dann auf einmal einen Zugang zu Musik, die du sonst nicht gehört hast, die es nicht in den üblichen Läden gab und die du dann einfach mal immer wieder austesten konntest. Man war in so einer kleinen anderen Welt.
Ja. Und wenn jetzt dieser Laden noch irgendwie einem bekannten Rapper gehört hätte und du hättest jetzt gewusst, okay, wenn ich da hinkomme, dann kann ich nicht nur Mucke hören, die man sonst nirgendwo zu hören bekommt, sondern dann kann ich mich da auf ein Sofa fläzen, kann Kaffee trinken mit, weiß ich nicht, Savage oder so, ne? Das ist ja, also das ist ja vollkommen surreal.
Voll.
Ne? Und deswegen, deswegen ist dann Helvete halt ganz schnell zu so einem Mekka geworden für Black Metal-Fans, nicht nur aus Oslo, sondern aus ganz Skandinavien, die ja dann dahin gepilgert sind, um dann da abhängen zu können. Ne? Mhm. Und Hieronymus hat dann da quasi so junge, beeinflussbare Menschen um sich geschart und natürlich auch Bands. Und denen dann gesagt, dass er helfen wird, die groß rauszubringen, wenn die dann bei seinem Label unter Vertrag sind, ungeachtet der Tatsache, dass Mayhem selber eigentlich noch keinen riesigen Durchbruch hatte. Ne? Also die haben zwar dann Dawn of the Black Hearts, also dieses Bootleg mit dem toten Death drauf, das ist wohl gut aufgenommen worden, aber die Band hat sich halt quasi erstmal aufgelöst. Und da ist also erstmal Stillstand und so hat er dann erstmal sich quasi auf andere Leute verlagert. Warkwickernis beispielsweise. Necrobutcher hat später auch in einem Interview gesagt, dass er immer wieder zu der Zeit quasi Mordgedanken gehegt hat, Hieronymus gegenüber. Also Necrobutcher ist der Typ, es gibt so zwei ältere Leute auf den Fotos, die ich dir geschickt habe, so ein Typ mit so längeren Haaren.
Ja.
Ja, das ist der heute. Also der ist, wie gesagt, immer noch aktiv.
Okay. Und wer ist der andere?
Das ist Warkwickernis heute.
Ach krass, der hat sich auch mal komplett verändert. Crazy.
Ja, und so, wie gesagt, Hieronymus ist in der Black-Metal-Szene so ein bisschen so eine, ja, auf der einen Seite so eine Person, die man meidet, wegen dieser Bootleg-Geschichte, wegen dieser Fotogeschichte, und der verhasst ist auf der einen Seite, aber auch gefürchtet und auch einen guten Ruf genießt und der eben bei der Jugend, speziell bei diesem ganzen Nachwuchs, sehr gut ankommt.
Er ist in der Szene kredibil, würde man sagen.
Würde also man.
Er ist so, er bringt das komplett authentisch mit und alle, die da eingehen, wollen halt so ein bisschen so diese Authentizität mitnehmen, ein bisschen aufsaugen, was davon kosten. Und also dieses Image, was er da hat, ist sein persönlicher Markenwert im Prinzip. Und damit versucht er noch irgendwie erfolgreich zu sein auf diesem Weg.
Stimmt, ja, genau. In dieser Zeit beginnen dann die Aufnahmen für das nächste offizielle Mayhem-Album, De Mysteris Don Satanas. Da ist dann Warkwickernis irgendwie sehr federführend bezeichnend mit involviert, der spielt da Bass und bastelt da irgendwelche Soundteppiche.
Kurz zum Verständnis, Entschuldigung. Das heißt, die Band ist dann wieder zusammen oder macht es dann
in anderer Besetzung? Also Hieronymus. Also
Hieronymus mit seinem Protégé und noch andere Leute.
Ja, genau.
Er hat quasi den Namen Mayhem mitgenommen.
Er hat den Namen Mayhem mitgenommen.
Okay.
Er hat diesen Typen, Blackthorn heißt der, der auch bei anderen Bands spielt, der war auch zwischendurch WG-Mitbewohner. Der ist auch noch da mit aktiv und jetzt geht er also auch auf Necrobutcher zu und bittet den auch wieder Teil der Band zu sein. weil der musikalisch einfach sehr, sehr gut ist. Necrobutcher lässt sich breitschlagen und probt auch wieder mit Mayhem zu der Zeit, obwohl er Euronymous eigentlich hasst, und er sagt heute auch in Interviews, dass er sagt, ich war eine Pussy. Ich wollte ihn eigentlich umbringen für das, was er gemacht hat, aber ich war halt eine Pussy, ich konnte es nicht, und als er ankam und gesagt hat, lass uns die Band wieder starten, bin ich eingeknickt und hab's gemacht. So. Aber das ist eine Zeit seines Lebens, die er, glaube ich, selber nicht so cool findet. Aber es gibt, wie gesagt, innerhalb dieser ganzen Szene so starke Spannungen zwischen Euronymous und Varg. Also die arbeiten an diesem Projekt, dem Mysterious Dom Satanas, diesem Album. Und Euronymous sagt immer wieder im kleinen Kreis in Helvette, dass er genervt ist von Varg Vikernes. Er fühlt sich da irgendwie an die Seite gedrängt, und er spürt irgendwie so, dass der so wie im Tierreich der junge Löwe ist, der ihm den Platz streitig machen will, und es kann eben keine zwei kreativen Alphas in so einem engen Raum geben, quasi.
Verstehe.
Und so fährt in den frühen Morgenstunden des 11. August 1993 Varg Vikernes mit besagtem Snorre Blackthorn von Bergen aus die ganze Nacht nach Oslo und besucht Euronymous in dessen Wohnung, und am nächsten Tag wird dann Euronymous tot sein. Also Varg tötet ihn in dieser Nacht.
Ach krass.
Ja, durch diverse Messerstiche in Hals, Schädel und Rücken.
Wann war das jetzt genau?
13. August 93.
Okay.
Stellt sich auch direkt der Polizei, also hat er kein Problem mit das zuzugeben, dass er den Mord begangen hat. Nur die Motive werden dann so ein bisschen, ja, also er gibt an, dass er gehört hat, dass Euronymous ihn töten möchte, aufgrund dieser Streitigkeiten innerhalb der Band. Soll wohl Euronymous mit anderen Leuten darüber gesprochen haben, dass er ihn, also Varg Vikernes, entführen möchte, irgendwo im Wald an einen Baum binden und zu Tode foltern. Und Varg ist ihm quasi zuvor gekommen, also so Selbstverteidigung quasi.
Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, es scheint aber so zu sein, dass da eigentlich in erster Linie finanzielle Streitigkeiten eine Rolle gespielt haben. Also Varg hat unter diesem Label diverse Musik veröffentlicht und ist nie so bezahlt worden, wie das abgesprochen war. Und es gab wohl auch Streit um Mädels, also wie gesagt, so ein bisschen so zwei Alpha-Männer, die sich so um ihre Position gestritten haben. Was genau passiert ist, weiß man nicht. Fakt ist, dass Euronymous diese Nacht, 10. auf 11. August 93, nicht überlebt. Dass die Spurenlage auch so ein bisschen gegen Varg spricht. Der sagt also, er hat die Wohnung betreten, um mit Euronymous zu sprechen, weil er von diesen Folterplänen gehört hat und weil er dem sagen wollte, lass mich in Ruhe, du Spacken. Ne? Und ist dann plötzlich angegriffen worden von Euronymous, steht aber so ein bisschen entgegen, dass also Euronymous irgendwie zweimal in den Schädel, zweimal in den Hals und irgendwie 15 Mal in den Rücken gestochen wurde. Also das spricht so eine andere Sprache.
Ja, genau. Ja. Verrückt. Also ich meine, Euronymous war ja aber auch noch nicht wirklich alt. Ne? Das klingt die ganze Zeit, weil du immer sagst, OG und so. Aber der war ja dann 1968 geboren, sagtest du eben, ne? Also 25 dann gerade mal.
Ja, die sind alle super jung. Also das ist wirklich, ja.
Also dieser Varg war ja dann mit seinen, was wird er dann gewesen sein, 20 oder sowas, also auch nicht irgendwie, wer weiß wie alt. Und auch Death war zu dem Zeitpunkt ja nicht alt.
Ja, Varg ist 20. Also
nicht viel jünger als, ja. Und Death war nicht viel jünger, will ich sagen, als Euronymous.
Ja, ne, Varg war 20, als das passiert ist, der ist 73 geboren. Ja, das sind alles Kids, ne? Das sind alles so,
ja, genau.
Alles im Prinzip so nerdige Kids, die die auf so Fantasy-Kram stehen und die im Leben eigentlich, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber die im Leben irgendwie alle noch keinen festen Platz hatten.
Die haben noch gar nicht richtig gelebt, die wissen gar nicht, was das Leben ist, so. Das muss man so sagen.
Ja, genau, und die eben diese Subkultur und diese Mucke gefeiert haben. Und ja, ich weiß nicht, was jetzt da der Grund des Mordes war, aber Euronymous ist jetzt keine Figur, die großartig betrauert wird. Ne? Also dessen Tod wird zur Kenntnis genommen, der wird nicht großartig betrauert, auch von Necrobutcher nicht, obwohl die wieder in einer Band quasi vereint waren. Aber Varg wird halt quasi noch mehr gehasst, weil der halt auch noch kontroverserer Typ ist. Deswegen, aber was jetzt, wie jetzt die ganze Sache so war, ging es da wirklich nur um Tandiemen, ging es da wirklich um Mädels, um den Alpha-Status oder ging es da wirklich, oder hatte wirklich Euronymous vor, ihm was anzutun? Das wird niemals herauskommen.
Ist denn Varg dann im Knast gelandet?
Ja, Vark ist im Knast gelandet, auch für längere Zeit. Der hat nämlich noch andere Sachen auf dem Kerbholz. Ungefähr zu der Zeit hat eine sehr bekannte Kirche gebrannt. So eine Holzkirche, die noch aus der Wikingerzeit stammt und die so ein Wahrzeichen der norwegischen Christengemeinde war. Fantoft heißt diese Kirche. Und man hat das dann direkt der Black-Metal-Gemeinde zugeordnet, hat direkt gesagt, das muss von denen kommen. Das wurde aber abgestritten. Aber Vark hat dann das erste Burzum-Album veröffentlicht mit dem Cover mit dieser abgebrannten Kirche. Und das Album heißt Oske, also Asche. Hm. Und das hat man dann quasi so als Schuldeingeständnis gesehen.
Mhm.
Außerdem wurde bei ihm zu Hause halt Munition und Sprengstoff gefunden, dass man davon ausgegangen ist, dass er irgendwelche terroristischen Taten geplant hat. Er hatte offensichtlich auch Death die Munition geschickt, die er dann verwendet hat, um sich selber umzubringen.
Okay.
Und sich auch damit gebrüstet. Und so wird der dann zu 21 Jahren Haft verurteilt, wird aber 2009 wegen guter Führung frühzeitig entlassen.
Okay.
Ja. Also es ist dann so ein Konglomerat. Ne? Es geht dann um diesen Mord an Hieronymus, es geht um die Brandstiftung an dieser Kirche und eben vermutlich geplante terroristische Aktionen, Besitz von Sprengstoff und Munition. Also der hat einiges auf dem Kerbholz. Der hat sich auch noch zu der Zeit sowieso relativ unbeliebt gemacht in der Black-Metal-Szene selber, weil er sich da schon, also vor seiner Inhaftierung, so ein bisschen der rechtsradikalen Szene zugeordnet hat. Haben wir mal drüber gesprochen, dass es da auch so Überschneidungen teilweise gibt zwischen Black Metal und der rechtsradikalen Szene eben.
Ja, genau.
Teilweise, ne? Und Vark ist so einer der bekanntesten Figuren aus diesem Black Metal-Bereich, die sich auch selber der rechten Szene zuordnen. Also,
das heißt, der ist jetzt nach wie vor musikalisch aktiv oder wieder aktiv?
Ja, Burzum existiert nicht mehr. Ich glaube, der hat Burzum offiziell 2019 aufgelöst. Lass mich nicht lügen, aber macht nach wie vor Musik. Also der hat auch aus der Haft Musik gemacht, tatsächlich. Es gibt Burzum-Alben, die aus der Haft kommen. Da bin ich auch immer total geflasht, wie das in der Haft entstehen kann. Also es gibt wirklich mehrere Alben, gerade auch Black-Metal-Alben, die in Haft entstanden sind, tatsächlich. Mhm. Bekanntestes Beispiel, glaube ich, ist Retaliation, Death from Inside. Das ist eine amerikanische Band. Das sind vier Leute, die alle in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis gesessen haben und die im Rahmen von so einer Musiktherapie Black Metal gemacht haben und ein Black Metal Album aufgenommen haben, Death from Inside, das irgendwie rausgeschmuggelt haben, das Master. Und das ist auch veröffentlicht worden, hat auch Radiospielzeit bekommen.
Krass.
Und aufgrund dessen haben sich dann die Behörden damit auseinandergesetzt, ey, was passiert eigentlich in dieser Musiktherapie-Geschichte? Und dann durften die halt keine Musik mehr machen. Als man das dann aber, denen ist es quasi gelungen, in Haft ein vollständiges Album aufzunehmen, was auch gut, also was auch
total krass, ja.
Was auch gut gemischt und gut gemastert ist, ne?
Wie kann sowas gehen, ne?
Aber wahrscheinlich.
Unvorstellbar.
Das ist total unvorstellbar. Das ist, wie gesagt, das ist wie Seeds of Iblis, wenn das wirklich so stimmt mit dieser Band im Irak, ne, vor allem zu einer Zeit, wo der IS da geherrscht hat, wo Musik generell ja verboten war. Also nicht nur bestimmte Musik, sondern Musik generell ist ja verboten unter dem IS. Dann da als Black Metal Band aktiv zu sein, ist bemerkenswert, wenn es denn stimmt. Und für mich besonders bemerkenswert eine Band namens Wolf Source. Das ist ein Ein-Mann-Ding, auch so wie Burzum. Das ist ein Typ, der hat in einem russischen Arbeitslager es geschafft, zwei Black-Metal-Alben aufzunehmen. Also in Russland ist es ja so, dass du entweder im Gefängnis sitzt, also Gefängnis, wie wir es kennen, oder halt so Arbeitslager, wo du also halt dann jeden Gulag. Tag sowas, genau. Und dieser Typ war in so einem Arbeitslager und hat es da geschafft. Und da weiß man nicht, wie hat er das überhaupt geschafft. Also da gab es jetzt keine. Das
kann ja nur mit Hilfe von irgendwelchen Wärtern
genau, oder sowas. Also da gab es keine Musiktherapie-Sessions, da weiß man nicht, wie ist der an die Instrumente gekommen. Und aber auch diese Wolf Source-Alben sind musikalisch und vom Mastering her vollkommen okay, besser als manche Sachen, die man so aus Studios hört. Und da fragt man sich wirklich, wie hast du das im russischen Knast bemerkenswert, krass, ne?
Ja. Total bemerkenswert. Ich finde es auch eben, wenn du auch nochmal über den anderen, diese Iraner gesprochen hast, Iran oder Irak?
Irak.
Iraker. Da muss ich auch sagen, man darf ja nicht vergessen, dass ein dass das Musizieren ja doch ein lautstarker, performanter Akt ist. Ne? Also man kann es nicht leise tun, etwas aufzunehmen.
Gerade die Mucke.
Ja, gerade diese Mucke. Wir haben darüber gesprochen. Also es ist kein leises Summen unbedingt oder irgendwie, keine Ahnung, Schlafliedchen pfeifen. Und ja, also vor dem Hintergrund muss man wirklich sagen, okay, dazu gehört eine Menge Mut, aber auch irgendwie eine gewisse Infrastruktur, die es ermöglicht, dass, keine Ahnung, irgendwelche Nachbarn oder sowas davon nichts mitbekommen. Also es muss da irgendwelche, keine Ahnung, Aufnahmekeller geben oder irgendwie etwas Schallisoliertes geben, wo man eben dann auch, sagen wir mal, entsprechend in Ruhe musizieren kann.
Ja, und da, das hatte ich damals schon mal drüber angesprochen, als wir schon mal über die gesprochen haben, eben auch nochmal besonders bemerkenswert, nicht nur, dass das eine vollkommen verbotene Musik ist in einem Land, wo zu dem Zeitpunkt Musik insgesamt verboten war, sondern dass da auch noch eine Sängerin federführend und textlich, also die Texterin und Sängerin ist, ne? Das ist also, wie gesagt, man zweifelt so ein bisschen an der Authentizität aus verschiedenen Gründen, aber wenn es denn stimmt, dann ist das, wäre das unfassbar bemerkenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, ich kann das Leuten nur empfehlen, die Bock auf so Musik haben. Retaliation, Death from Inside, also wie gesagt, aus so einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Zwei der Mitglieder sitzen auch noch, zwei sind mittlerweile begnadigt worden. Wenn man sich dann einfach diese Geschichte anhört, wie das entstanden ist, ist das richtig geil. Aber gut, Euronymous tot, Mayhem lebt fort. Wag im Gefängnis, macht dann im Gefängnis unter dem Pseudonym Burzum eben weiter Musik, entwickelt sich so ein bisschen zum in diese Richtung so Industrial Ambient, also die Alben sind nicht nur Black Metal, sondern auch so sehr elektronisch angehaucht. Gerade das wohl bekannteste Album Philosophem, was ich auch ziemlich gut finde, das ist so ein bisschen so eine Debatte im Black Metal Bereich. Darf man Wag Wickernis hören? Kann man die Musik vom Künstler trennen, weil er ist ein ziemlicher Wichser. Ne? Ich meine, der ist ein Mörder, Kirchenanzünder und Nazi halt einfach. Ne? Also jemand, der, also das ist halt, der hat dann auch irgendwie nach seiner Freilassung so einen YouTube-Kanal betrieben. Davon hat er, glaube ich, größtenteils gelebt, bis YouTube den gesperrt hat, wo der halt ja so Lebenstipps gegeben hat. Also der wohnt irgendwie im Wald in Norwegen, also quasi so ein bisschen, wie ich das geil finde. Hat da eine relativ große Familie, auch mehrere Kinder, Frau, die leben halt sehr traditionell. Die Frau ist halt die Frau, die steht am Herd und zieht die Kinder groß. Und er spricht halt quasi von, also gibt dir quasi so Lebenstipps auf YouTube und erzählt, dass so ein traditionelles Leben viel, viel besser ist als das moderne Leben. Und ja, es ist halt, wie gesagt, alles sehr rechts angehaucht. Und YouTube hat ihn dann irgendwann komplett gesperrt, was ja auch schon einiges aussagt, weil YouTube eine Plattform ist, wo eigentlich relativ viel klar geht. Ne? Ja. Was der seitdem macht, weiß ich nicht. Also der hat quasi davon seinen Lebensunterhalt, glaube ich, lange Zeit bestreiten können. Zudem ist ja, wie gesagt, dann auch lange Zeit keine neue Musik mehr gab. Also Burzum hat, glaube ich, 2019 offiziell sich aufgelöst. Also obwohl es ja nur ein Ein-Mann-Projekt war. Es gibt dann, glaube ich, noch so Best-of-Alben. Also ich sehe gerade in der Diskografie, dass für 2020 und auch für 2024 Alben verzeichnet sind. Aber ich weiß nicht, ob das... Oh, okay. 2024 gab es ein komplett neues Studioalbum, sehe ich gerade.
Ah ja, gucken.
13, ne? Zwischen 92 und 2024 13 Alben, so als Ein-Mann-Projekt, ist auch schon ordentlich.
Ja. Also ich denke mir halt nur, boah, ey, was für ein Leben, ne? Ich finde halt, solche Leute... das ist ja alles irgendwie gut und lustig, wenn die irgendwie Anfang 20 sind, ne? Aber sowas durchzuziehen bis, keine Ahnung, wie alt ist der jetzt, über 50 oder so, ne?
Ja, ja.
Ja, oder 60 vielleicht sogar schon, finde ich, dazu gehört auch was, ne? Also weil du musst ja schon, sagen wir mal, deine Jugendkultur, die du da irgendwie durchziehst, wirklich ernst meinen, so richtig ernst meinen.
Ja, der ist auch, wie gesagt, vollkommen am Ende mit der Reise, ne? Also der hat dann...
Wie heißt der? Wag? Ich guck.
Wag Wickernis.
Also, wie schreibe ich das hin?
V-A-R-G und dann Wickernis wahrscheinlich direkt schon.
Ah, ja, ja, okay, ich war mit irgendwas mit C unterwegs.
Also, der stand zum Beispiel auch in Kontakt mit Anders Behring Breivik, bevor der das Massaker gestartet hat, ne? Also, durchaus auch, und der hat auch diese heidnische, also diese Rückbesinnung Europas auf heidnische Werte immer gepriesen. keine Ahnung, stand wohl auch mit dem Christchurch-Attentäter in Verbindung und hat irgendwie so eine ganz wirre Mischung aus so traditionellem europäischen Leben und eben diesen satanischen Lehren von Aleister Crowley, über den wir schon oft gesprochen haben, so für sich quasi geformt mit irgendwelchen rechtsradikalen Gedankenspielen noch. Also der ist, glaube ich, vollkommen am Ende der Reise, was so die Psyche angeht. Da ist,
da kannst du gar kein normales Leben mehr führen.
Nee. Und das ist halt auch krass, wie gesagt, also der, ja, wohnt jetzt da mit seiner Family irgendwo im Wald und Gott alleine weiß, was der denen oder was die so glauben, was der denen so erzählt jeden Tag, ne? Ich weiß es nicht. Es ist da, wie gesagt, auch so eine Hassfigur auch in dieser Black Metal-Szene. Man darf halt nicht den Fehler machen und jetzt irgendwie denken, dass die alle so ticken.
Nee, klar.
Der ist da wirklich eine rausstechende, im Negativen rausstechende Figur und auch eine, die sehr kontrovers gesehen wird, eben nicht nur wegen diesem Mord. Ich glaube, Hieronymus selber heult man keine Träne nach, sondern der ist, den hasst man vor allem wegen dieser Nazi-Rassismus-Geschichte. Ja.
Ja, klar. Also das kann ich verstehen. Von dem habe ich jetzt auch keine normalen Bilder tatsächlich gefunden. Interessant finde ich übrigens von Varg Vikernes hier so eine Kluft, scheinbar war das zu Zeiten seiner Verhaftung. Da würde ich sagen, ist der optisch doch durchaus sehr eindeutig in dieser rechten Ecke zu verorten.
Ja, immer wieder mal. Also das ist, der hat sich dann auf seinem YouTube-Kanal auch immer gezeigt mit so einer Sherlock Holmes, mit so einer Jagdmütze, aber so in so Tarnfarben. Das war so das Markenzeichen irgendwie. und ja, es gibt Bilder von irgendwelchen Nazi-Aufmärschen, wo der mitmarschiert ist, wo der dann halt ganz offensichtlich, die gängige Kluft getragen hat. Also ist ein sehr, sehr umstrittener Typ. Wie gesagt, ich oute mich jetzt mal als jemand, der hin und wieder mal Burzum hört, aber es fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich denke dann auch immer wieder schon auch bewusst darüber nach, dass der Typ an sich ein riesiger Dirnenspross ist.
Ja, keine Ahnung. Es ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob man die Kunst von einem Menschen trennen kann und ob man dann die Musik dann auch hören kann. Ich war ja der Meinung, dass das geht. Wenn das alles so nah beieinander ist, also wenn Kunst und Mensch so nah beieinander sind, weiß ich nicht, ob das wirklich so trennscharf zu unterscheiden ist. Das ist schwierig.
Bei Varg ist das sehr, sehr schwer und ich hatte damals die Frage ja aufgeworfen im Hinblick auf den amerikanischen, in Anführungsstrichen, Künstler Peter Sotos, wo ich es fast noch schwieriger finde als bei Varg. Also es ist teilweise wirklich, wirklich schwer möglich. Aber ich fand zum Beispiel auch immer schon, also ich fand immer schon extreme Musik auch irgendwie anziehend oder extreme Kunst. Und die wird halt auch oft geschaffen von extremen Menschen. Ne? Das ist natürlich dann auch die andere Seite der Wahrheit.
Ja, klar. Das ist auch so. Also ich meine, alles andere wäre ein Schauspiel. Und die leben das halt so richtig, ne?
Ja, genau.
Man kann es halt nicht anders sagen. Also die sind 100% authentisch. Und das, was ich eben erwähnt habe, dass die das auch im mittleren oder höheren Alter das auch noch weiterhin durchziehen, zeigt ja eigentlich auch nur, dass sie das wirklich komplett verinnerlicht haben und auch dementsprechend verkörpern. Man kann also nicht nur sagen, dass es irgendwie so ein jugendlicher Hirngespinst war.
Ja, richtig. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, in die Extreme der Kunstwelt einzusteigen, ohne da, wie gesagt, auf kontroverse Menschen zu stoßen. Ne? Also ich habe mich da mal eine Zeit lang sehr, sehr intensiv mit beschäftigt, auch dieses und letztes Jahr. Und mein Horizont erweitert sehr stark, was auch sehr, was eben ja so, ja, wirklich extreme Musik angeht und auch bedrückende Musik. Und ich bin da, wie gesagt, auf Sachen gestoßen. Es gibt einen amerikanischen Musiker namens John Zorn, also Zorn wie Zorn, der wirklich crazy Sachen macht. Der hat so ein Konzeptalbum, das heißt Kristallnacht. Da verarbeitet der quasi musikalisch die Schrecken der Reichskristallnacht in so einer Jazz, ja, ich weiß nicht, wie ich es musikalisch benennen soll, also ganz wilde Mucke. Der hat auch ein Album Naked City, wo es dann darum geht, so um Gewalt und Kriminalität in den Straßen der amerikanischen Städte. Und auch ein Konzeptalbum Leng Che, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Leng Che, dieser Tod der 1000 Städte in China. Und John Zorn hat versucht, in einem Konzeptalbum Leng Che quasi musikalisch darzustellen. Also dessen Alben sind sehr, 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 sehr extrem. Und das ist halt auch, wenn man Interviews mit ihm sieht, auch ein sehr, sehr extremer Mensch. Ne? Das ist dann, wie gesagt, das geht so miteinander einher. Übrigens Hörtipps für Leute, die wirklich mal ihren Horizont erweitern wollen und die keine Angst vor extremer Musik haben. John Zorn kann einen echt auf eine Reise schicken, muss ich sagen. Hm. Ja, aber damit einher ging dann auch, ich habe mich beschäftigt mit Stalag, haben wir über Stalag mal gesprochen. Die Herrschaften, die, keine Ahnung, in irgendwelchen psychiatrischen Anstalten arbeiten und die Schreie und Geräusche von irgendwelchen Patienten aufnehmen, samplen und zu quasi Musik machen. Ja, da war meine Grenze dann erreicht. meine Grenze des ästhetisch Vertretbaren so.
Ja, das, also ich finde allein diese Beschreibung dessen, was da so los ist, finde ich halt einfach so krass, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Also ich finde es einfach mega krank.
Ja, es ist interessant, wie Leute einfach immer weiter Grenzen verschieben, ne? Also, oder wie man einfach versucht, verschiedene Erfahrungen zu schaffen oder verschiedene Ebenen zugänglich zu machen. Und das ist halt nicht für jeden was. Also,
ja, klar. Also, das ist so, ja, sicher. Also, wer bin ich, dass ich da jetzt darüber entscheiden könnte, was richtig und was falsch ist? So, weißt du, es ist auch einfach so. Aber weiß ich nicht. Also, sagen wir mal, dieser musikalische, kreative Umgang mit Krankheitssymptomen, die da ja irgendwie akustisch aufgezeichnet werden, das finde ich halt irgendwie aus ethischer Perspektive auch so ein bisschen fragwürdig.
Total. Also die Band, also ich glaube, dieses Projekt lebt natürlich auch von diesem Mysterium. Ne? Es ist halt einfach sehr, sehr wild. Keiner kann mir erzählen, dass er sich das anhört, weil er es irgendwie gut findet. Sondern das ist einfach dieses Mysterium. Das ist ein Kollektiv von Leuten. Keiner weiß, wie viele und wer das ist. Und keiner weiß, ob das stimmt. Und dann ist es natürlich auch irgendwie wild, dass die da irgendwelche verschiedenen Psychopathen aufnehmen und deren Geschrei und Gemurmel zusammenmischen und dann weiß man nicht, stimmt das überhaupt? Also ich glaube, das lebt eben sehr, 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 sehr stark von diesem Mysterium. Ne?
Mhm. Ja.
Aber keine Ahnung, ich kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie wirklich auf einer musikalischen Ebene gerne hört oder irgendwie gut findet.
Du kannst es ja mal beim nächsten regnerischen Waldspaziergang ausprobieren.
Nee, das ist mir zu crazy. Also ich mag das ja, wenn Musik was mit mir macht, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich mag das, wenn Musik Gefühle in mir erzeugt.
Hm.
Aber das ist halt einfach, das identifiziere ich nicht als Musik und deswegen kann ich das, ist dieses Experiment für mich
gescheitert.
Also wie gesagt, diese John Zorn Sachen, von denen ich eben gesprochen habe, sind teilweise auch einfach sehr, sehr dystope Klangteppiche, nicht unbedingt als Musik zu identifizieren, aber dann doch noch so, dass es für mich als Musik klar geht und dann kann ich mich auf diese Reise einlassen.
John Zorn, also John und dann Zorn geschrieben.
Ja.
Da finde ich irgendwie so einen Komponist, der irgendwie relativ sympathisch aussieht mit Brille. Ist ja das?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz sympathischer Typ, aber wie gesagt, hör dir Kristallnacht an oder hör dir Naked City an. Ja, das macht was mit dir. Das ist, sag mir später, wie es dir gefallen hat.
Nicht, dass ich jetzt allein bei dem Eingeben, bei der Eingabe des Textes irgendwie versehentlich im Dark Web lande. Was denn? Oh, nee, ich weiß auch nicht. Ach, hier, guck mal, wenn die Bilder schon gesperrt sind in der Google, mein Google Thumbnail ist, weißt du? Dann weißt du ja nicht schon Bescheid.
Die CD-Alben, die CD-Cover, ne?
Ja, warum? Sind das echte Leichen, die da liegen, oder was?
Ja. Ja, das ist halt Teil der Erfahrung, ne? Also ich finde es halt auch mutig, als jüdischer Künstler, also so ein einschneidendes Erlebnis wie diese Reichskristallnacht, dann, also zu sagen, das ist so ein einschneidendes Erlebnis in quasi der Historie meiner Herkunft, dass ich das verarbeiten möchte. Das ist natürlich auch sehr ambitioniert, ne?
Mhm. Naja, auf alle Fälle. Ja.
Naja, aber extreme Musik ist ja nicht unser Thema. Jetzt haben wir also über Mayhem gesprochen und sind eigentlich auch durch mit der Materie. Wie gesagt, Wagwickern ist, da muss man sich eigentlich kein Bild von machen. Das ist ein schräger Typ. Ob man jetzt seine Mucke hören kann oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ja so ungewöhnlichen Black Metal, dann hört euch mal die Sachen an, die ich so erwähnt habe. Gerade so diese Gefängnisprojekte. Auch Seeds of Iblis, wie gesagt, so sehr, sehr melodisch, ganz untypisch für Black Metal, mit diesen arabischen Einflüssen, ziemlich interessant. Und wenn ihr komplett unkonventionell unterwegs sein wollt, dann gönnt euch mal John Soren und sagt mir, was ihr denkt. Es ist, glaube ich, es wird maximal eine Handvoll Leute geben, die es feiern, glaube ich, und der Rest wird verstört sein. Aber du hattest ein Dislike dabei auch, oder nicht?
Und für alle anderen Leute, alle Normalsterblichen, hört einfach WDR 5. ja, ist jetzt eigentlich auch egal.
Nee, jetzt will ich es hören.
Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich, jetzt denken ganz viele von euch da draußen, haha. Aber okay, pass auf. Ich glaube, die lieben Wichtel haben verstanden, dass ich mal so ein bisschen Entspannung brauchte. Und so gab es doch tatsächlich, unter Weihnachtsbaum hat das Christkind mir eine Playsee vorbeigebracht.
Voll gut.
Und jetzt bin ich so ein bisschen oldschool. Und zu meiner Zeit war das so, man hat sich ein Spiel geholt, Disc rein, spielen, fertig.
Vergiss es.
Das ist denn das für ein Scheiß, ey. Jetzt, du machst es erstmal an, dann muss ein Update fahren, 98 Stunden. Dann,
ja, bei manchen.
Dann was, geht die Disc rein und du kopierst erst das Spiel dann da drauf. Wie funktioniert das?
Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Was mich richtig nervt, ist, wenn du das Spiel dann starten willst und du musst dann irgendwie auf der Seite des Programmierers oder des Publishers noch ein Konto eröffnen, dann bin ich raus.
Ja, voll absurd irgendwie. Also.
Ja. Aber ja, also du wirst es mögen. Also wenn es dann erstmal installiert ist und die Updates sind da, dann macht es Spaß. Also die PlayStation 5 ist eine gute Konsole. Irgendwie die 3 habe ich am allermeisten gefeiert von den ganzen Dingern. Auf der 5 gibt es noch nicht die Menge an Exklusivtiteln, die mich so richtig abgeholt haben. Aber das wird sich wahrscheinlich zeitnah ändern. Da ist einiges irgendwie in Planung. Ich glaube, 2025 wird ein gutes Gaming-Jahr. Insofern hast du die zu einem guten Zeitpunkt besorgt. Und ja, ich kann dir auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp auch geben zu ja, Games, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber sehr, sehr spielenswert sind. Also da haben deine Wichtel okay. Haben dich auf jeden Fall gut bedient.
Okay, ja, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Jedenfalls habe ich mich echt alt gefühlt, wirklich alt. Wie gesagt, ich komme aus der Zeit von einige von unseren Zuhörern werden sich jetzt wahrscheinlich voll lustig machen oder mich auslachen. Aber ich komme halt aus der Zeit von PlayStation 1, PlayStation 2. Hab das quasi live miterlebt, als es überhaupt eine PlayStation gab, als sie auf den Markt kam. Und man noch überlegt hat, so ich jedenfalls, Bayern oder BVB holt man sich eine Sega Saturn oder eine PlayStation. Und ich habe mich damals für eine PlayStation entschieden, was die richtige Entscheidung gewesen ist. Und PlayStation 2 war so dann das nächste große Ding so. Es war quasi unvorstellbar, wie gut diese Grafik war. Und danach habe ich dann einfach aufgehört zu spielen. Mich hat das alles gar nicht mehr gejuckt. Und jetzt irgendwie ein PlayStation 5, das läuft einfach komplett anders ab. Also ich glaube, das fühlt sich, ich fühle mich gerade wie, keine Ahnung, jemand, der das letzte Mal in den 80er Jahren in Disse war oder sowas und jetzt auf einmal nochmal feiern gehen möchte.
Ja. Was du richtig gemacht hast, ist, dass das die erste PlayStation ist, die abwärtskompatibel ist. Also es gibt ja wirklich viele Klassiker auf der 3 und auf der 4 und die kannst du alle spielen, ohne die
Konsole. Ach, die 3 auch. Die 3 ja. Auch dann. Okay, cool.
Das war früher nicht möglich. Jetzt kannst du das machen. Und ja, es gibt schon einen Haufen sehr, sehr guter Games. Ich meine, in unserem Alter, so als erwachsene Menschen mit Jobs und was da noch links und rechts so kommt, da wird natürlich die Zeit auch immer knapper, die man sich dafür freischaufeln kann. So zu unseren WG-Zeiten, da gab es ja manchmal irgendwie Zeiten, wo ich eine Woche lang mein Zimmer nicht verlassen habe, weil ich nur gezockt habe, dafür dann aber auch mal wieder einen Monat überhaupt nicht oder so. Das ist natürlich auch bei weitem nicht mehr so, ne? Also ja, also es ist sehr, sehr viel rarer geworden als damals.
Ja, 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 ist auch so. Also ich bin mal gespannt, wie viel Zeit ich dann haben werde, tatsächlich zu spielen. Aber wie auch immer, mich hat das sehr verwundert, dass man diese Disc dann erstmal rüber kopieren muss. Das ist also normal, ja?
Ja, das ist normal, ja.
Okay,
ja,
crazy. Also,
es gibt wenn die ganz, ganz klein sind, dann kannst du auch direkt spielen, aber ab einer gewissen Größe musst du die erstmal installieren und dann ist
und das... Das ist jetzt richtig so peinliche Fragen wie so, gibt es noch was von dem Internet? Wohin kopiere ich die denn rüber? Auf die PlayStation dann oder was?
Da ist eine Festplatte drauf, ja.
Ach so, okay. Also,
Scheiße. Die solltest du im Auge behalten. Ja, also da, keine Ahnung, wie groß die ist, aber da passt schon ein bisschen was
drauf. Da muss man aufpassen, dass wenn sie zu voll ist, geht nichts mehr, ja? Okay. Okay, ja, jetzt haben wir alle mal gelacht. Lustig da draußen. Zum Thema lustig, Fabian, wo wohnt eine Katze?
Im Mietshaus.
Yes.
Ja, den kannte ich doch. Ich habe leider keinen One Love, ich habe keinen kein Dislike. Ja, One Love vielleicht, dieser Discount Whisky Cola aus der Dose, der überraschend gut war, mich gut durch die Aufnahme gebracht hat. Tja, ansonsten arbeite ich gottlos viel jetzt zwischen den Jahren, also Silvester, Neujahr und so. Das wird dann schon wieder wird ein arbeitsreicher Start ins neue Jahr. Aber dann steht ja mein Geburtstag unmittelbar bevor. Ich freue mich richtig drauf. Und dann wird das ein Jahr voller Live-Auftritte und hoffentlich weiterer Podcast-Erfolge, wo ich mich auch drauf freue. Man weiß nicht, was das neue Jahr so bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es einfach positiv weitergeht. Dir ist klar, ne? Einstieg ins neue Jahr für uns im Studio, im Radio wird emotional ein ziemlich übles Ding werden, ne? Wir werden.
Ja, ja, das ist mir durchaus klar. Es ist halt. Ja, wir haben ja darüber gesprochen. Ich habe schon so. Wie soll man sagen? Man malt sich das ja aus, wie das so wird, ne? Ohne die Person zu kennen und ein Gesicht vor Augen zu haben. Ist es so ein bisschen wie so eine Vorstellung. Also, das letztendlich ist das so ein. Das, was die eigene Vorstellungskraft dann eigentlich mit einem macht, ne, und was so dabei rumkommt. Und ich denke halt auch, dass es auf der einen Seite hoch emotional wird und auf der anderen Seite, glaube ich, ein super interessantes Gespräch. Ja, und dann eben auch noch, dann eben nochmal im Radio mit, was so, sag ich mal, von unserer Aufnahmesituation ja auch das Beste darstellt, qualitativ und auch so vom Feeling her. Nee, vom Feeling her nicht, das, was wir hier so machen, das ist, glaube ich, unser Kernbusiness. Aber ich glaube, also du weißt, wie ich es meine, halt im Radio hat das ja immer noch dieses Besondere für uns, eben dort im Studio zu stehen. Und so gesehen ist es auch ein guter Beginn fürs neue Jahr.
Durchaus. Also nochmal für die, die nicht wissen, wovon wir sprechen. In unserer letzten Radiofolge haben wir über den Mord an einem 6-jährigen Mädchen in unserer Heimatstadt gesprochen und deren Bruder wird bei unserer ersten Radiofolge 2025 mit uns im Studio sein. Der hatte die Folge gehört, der hatte sich sehr erschrocken, der war im Auto unterwegs und hat das quasi so gehört, ohne zu wissen, was passiert, dass es darum geht, und war dann geschockt, dass es quasi um die Geschichte seiner Schwester und irgendwie ein Stück auch um seine eigene ging, und schrieb mich dann an. Und wir sind dann irgendwie so über ein paar Tage in Kontakt gewesen, sehr angenehmer Mensch tatsächlich auch. Und dann hat er irgendwann so ganz, ja, fast schon schüchtern angefragt, ob wir denn vielleicht auch Interesse daran hätten, dass er seine Seite der Geschichte erzählt und was dann daraus so erwachsen ist. Und ich hatte mich nicht zu fragen getraut, ehrlich gesagt, und habe das dann natürlich dankend angenommen, zumal, ja, wie gesagt, ich A, ihn als sympathischen Menschen empfunden habe und B, halt auch das Gefühl hatte, dass ihm das sehr gut getan hat, darüber zu sprechen. Er hat sich auch sehr bei uns bedankt, dass wir die Geschichte seiner Schwester nicht haben in Vergessenheit geraten lassen. Das hat mich sehr, sehr bewegt, muss ich sagen. Und ja, ich glaube, das ist ein Gespräch, was uns auch als Podcast einfach nochmal voranbringt, weil wir einfach dann nochmal näher an der Sache dran sind, als wir es so sind. Also nochmal auf einer ganz anderen Ebene agieren, als so theoretisch in unseren Wohnzimmern zu sprechen über Dinge.
Ja, komplett, komplett. Das ist tatsächlich bei all den Komponenten unseres Podcast-Produktes sozusagen, spielt ja dieses Psychologische irgendwo auch eine gewisse Rolle. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt zu unserer Professionalisierung in dem Bereich irgendwie auf jeden Fall beitragen wird. Muss man so zu sagen. Das ist, wie du schon sagtest, ein komplett anderes Level.
Ich empfinde das wirklich als so, ja, ein anderes Level. Das ist wirklich, es verleiht dem Ganzen mehr Ernsthaftigkeit, und uns war ja immer klar, dass dieser Punkt irgendwann erreicht sein würde, dass man irgendwann mal damit konfrontiert ist mit einer Person, die entweder Opfer war in einer unserer Fälle oder Täter oder Angehöriger. Dass es jetzt ausgerechnet in diesem Fall so sein würde, hatte ich nicht erwartet, und ich hatte auch wirklich ein Kloß im Hals, als er schrieb, weil das eben ein Fall ist, den ich als sehr, sehr schlimm wahrgenommen habe. Aber umso berührter war ich, als er dann sich bedankt hat bei uns und meinte, ey, er hat uns angehört, dass wir dass wir bewegt waren, dass wir das respektvoll rüberbringen wollten, und er hat uns gedankt dafür, dass wir diese Geschichte erzählt haben, und das hat mich unheimlich bewegt einfach.
Ja, ich finde das auch sehr bewegt, auf jeden Fall. Ja, also ungefähr eine Woche ist es soweit, dann stehen wir im Studio, dann haben wir das neue Jahr. Liebe Leute, was soll man jetzt zum Abschluss noch sagen? Vielen lieben Dank für das großartige Jahr mit euch. Ich denke, wir haben es oft genug gesagt, aber abschließend im Jahr 2024 vielleicht hier nochmal Dankeschön. Wir wissen es wirklich mehr als zu schätzen und freuen uns auf ein neues Jahr mit euch, auf viele gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse, ein gemeinsames Wachsen und eine gemeinsame schöne Zeit, wo auch immer ihr uns hört.
Ja, da schließe ich mich an. Ja, wie gesagt, erwähnt uns bei Freunden, von denen ihr wisst, dass die auf True Crime stehen, teilt uns, erzählt von uns, macht ein bisschen Werbung für uns und helft uns, 2025 nochmal einen draufzulegen. Und ansonsten, ja, danke, dass ihr 2024 zu so einem besonderen Jahr gemacht habt. Guten Rutsch ins neue Jahr euch allen und danke, dass es euch gibt. Ciao.
Guten Rutsch, ciao.